war einmal eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer und den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee. Der Herbst bringt Blätter und der Winter bringt Schnee!
Leid, heut's zusammen, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
Bist du bereit?
Ja, hat eh schon aufgehört, oder? Sehen. Hast du schon gedruckt?
Was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ist, ob ich mir vielleicht im Hinblick auf das Selbermachen die Podcasts genauer anhören sollen in der Vergangenheit.
Die Vorbereitung war ja ungefähr auf die Zukunft, ja.
Wir sind schon online, oder?
Wir sind
schon
sicher.
Online, ja. Grüß euch, Power to the People, Podcast Folge Nummer 26. Ja. Definitiv. Wir sind halt in Weizenkirchen oder wie man auch sagt, Watzenkirchen, glaube ich, oder?
Ja.
Watzenkirchen,
sag du einmal. Watzenkirchen.
Oder so.
Ja. Oder so.
Wir sind halt beim Georg Doppler und Family. Family ist noch nicht da, aber kommt Zeit, dass man wieder vorbeischaut beim Gespräch. Wird wahrscheinlich eh wieder ein bisschen dauern. Ich habe gehört, der Georg hat einiges zu erzählen.
Er schaut schon.
Hört man das.
Nur, er schaut er nur, aber das wird sich schnell ändern.
Das blitzt in seinen Augen.
Was haben wir denn heute vor? Was haben wir vor? Machen wir wieder Standardbesetzung. Wir sind halt wieder da mit der charmanten und fachlich sehr kompetenten Kollegin Bianca Blasel, a.k.a.
Melange in Gummistiefeln.
Und den Willi.
Ja.
Servus, Georg.
Grüß euch.
Grüß dich. Erzähl einmal, wo sind wir da?
Also wir sind da in Watzenkirchen, in Weizenkirchen an der Aschach. Das ist ein Fluss, der 15 Kilometer von da in die Donau rennt. In Oberösterreich, also heißen dort eigentlich Alpenvorland, aber wir sind da noch eher im gleich unterhalb vom Mühlviertel, also unterhalb der Donau, südlich der Donau.
Mühlviertel ist das schon.
Nein, bei uns ist Hausruckviertel. Bei uns ist Hausruckviertel, aber ich sage jetzt einmal, wir fühlen uns jetzt nicht richtig Alpenvorland-mäßig, obwohl es bei uns, also das ist vom Gelände her, ist bei uns hügelig. Es ist nicht Flachland, aber es ist auch noch nicht annähernd jetzt irgendwie. Wir sägen die Alpen, sagen wir es so.
Wenn wir Wiener würden schon Berg sagen.
Berg wahrscheinlich, ja.
Ja.
Es ist so, dass wir da im intensivsten Veredelungsbezirk sind. Also das heißt, wir haben die höchste Tierhaltungsdichte in Oberösterreich in unserem Bezirk. Das ist der Bezirk Grieskirchen. Wir haben 45 Kilometer nach Passau und 40 Kilometer nach Linz. Da sind wir in der Mitte drinnen. Okay.
Ein absoluter Veredelungsbezirk. Und was genau macht ihr da?
Sag mal, Georg.
Sag mal, ja.
Wir tun da Bauernhof-Dinge machen. Aha. Wir haben, also es ist so, es ist ein uralter Bauernhof, der von Generation zu Generation weiter vererbt worden ist. Also alt ist es eh nicht zu übersehen.
Heißt was? Weil da haben wir schon einiges gehört.
Uralt heißt 13 irgendwas, erstmals urkundlich erwähnt.
Okay.
Ich fange jetzt am Anfang an.
Also 13. Okay. Wir arbeiten uns dann stundenweise wäre, ja.
Und ist seit 17 irgendwas in Familienbesitz, das heißt im Besitz der Familie Doppler. Und ich habe den Hof gemeinsam mit meiner Frau, mit der Astrid, 1995 von meinen Eltern übernommen. Also es ist ein sogenannter Erbhof.
So,
das ist, kann ich ehrlich gesagt nicht einmal genau sagen, wann man ein Erbhof ist. Wenn er halt über mehrere Generationen im Familienbesitz ist, dann nennt man das Erbhof.
Irgendwann ein Erbhof.
Genau, ja.
Habt ihr einen Vulgo-Namen auch?
Ja, das ist der Mords Bortsham. Die Ortschaft bei uns heißt Parzham.
Okay.
Wir sind Parzham 5, 4730 Weizenkirchen mit AI.
Mhm. Für die Fanpost, gell?
Ja, genau. Das muss man immer wieder platzieren, wenn es passt. Ja. Und für die Geschenke.
Mhm. Was
war das? Parzham, der Meier in Parzham. Meier, deshalb, weil wir waren ein Meierhof, also ein Moorhof. Wir haben einmal zur Herrschaft gehört. Es ist nicht unweit von da, ist das Wasserschloss Weidenholz. Das ist die Herrschaft Weidenholz, also unsere Katastralgemeinde, da heißt auch Weidenholz. Mhm. Und da waren wir sozusagen mal quasi die Landwirtschaft dazu.
Okay.
Wir haben auch da jetzt, wo unser Hof ist, einmal einige Zeit lang zu Bayern gehört. Da war die Aschach, auf die wir da oben sehen, der Grenzfluss. Also da war die Grenze zu Bayern. Wir waren noch Bayern, klar. Also ja. Wir waren nicht bei den Werner, sondern...
Das hört man immer wieder in Oberösterreich, wenn man Richtung Bayern umfährt, der Dialekt wird dann immer, also ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf, aber ein bisschen bayerisch wird es dann. Ne?
Das darf man sagen.
Also man. Da,
du muss man bedenken sagen. Musst haben, wenn du sagst, in die andere Richtung wird es aber wernerischer, da hätten die leider ein Problem damit.
So Frechheit.
Ist es so?
Das geht schon wieder los.
Gut. Gibt da den Spruch unter die Bauern, trau keinem, der östlich ist von uns.
Trotzdem sitzt du jetzt mit mir an einem Tisch, gell?
Ja, du bist ja kein Bauer. Ja. Nein, es ist so, dass wir uns schon, wir fühlen uns schon sehr zu Bayern hingezogen und wir mögen uns gegenseitig. Und es ist von da weg ja jetzt, alle paar Kilometer wird es bayerischer vom Dialekt her.
Bayerischer?
Bayerischer.
Geht ja schon los.
Ich kann überhaupt nicht bayerisch, also da tue ich mich hart.
Dann probieren wir es auch nicht.
Ich habe aber mit dir aus Wien kein Problem, weil meine Frau stammt ja immerhin aus einem Vorort von Wien.
Aha.
Ja. Vorort von Wien ist Niederösterreich, glaube ich, nennt es so generell, oder?
Nein, sie ist aus Mauerbach bei Wien.
Wirklich?
Ach, das, ist echt
das ist echt nah dran. Okay.
Und sie wollte immer, vielleicht kommt sie noch, aber ich greife einfach vor, sie wollte Entwicklungshelferin werden und hat gesagt, das macht es jetzt da.
Irgendwie ist es ja.
Ich traue mich nicht zu sagen.
Ich sag jetzt auch nichts. Jetzt wissen wir 13. Jahrhundert, wir wissen viel über Bayern, Österreich und das Verhältnis von Wien und Oberösterreich, zumindest aus deiner Sicht. Wir wissen aber immer noch nicht genau, was machst du da jetzt eigentlich am Hof. Jetzt einmal ganz kurz.
Wir, also das heißt Astrid und ich, wir sind beide in die... Ui, da muss ich jetzt aufpassen.
Ja, wir schneiden nicht.
Bäuerlich, was ich, du schneidest. Du sagst zwar manchmal, du schneidest, aber du tust es nicht. In die bäuerliche Elite-Kaderschmiede Österreichs in Schulganger, das heißt ins Franziskojosefinum in Wieselburg.
Mhm, hört man öfter mal, ja.
Dort, ja, wenn man im Bereich Agrarpolitik, im Bereich Agrarwirtschaft was werden will oder was ist, dann...
Dann waren wir dort oder muss
dann dort. Dann waren wir dort oder kennt zumindest wen dort und die kennen sie ja alle und.
Da entsteht das Netzwerk ein bisschen, oder?
Ja, so lasse ich das jetzt einfach stehen, ohne dass ich das wert. Ja. Nein, hat natürlich Vorteile, aber ich sage jetzt einmal: Netzwerk kann gut sein, kann aber auch schlecht sein, wenn das Netzwerk dann einen Selbstzweck kriegt und so weiter. Aber über den, wir reden jetzt über den Bauernhof, haben wir gesagt. Wir haben uns dort kennengelernt, meine Frau und ich.
Na schau. Hat schon mal was gehabt.
Das war schon mal Netzwerk. Super. Das erste Netzwerk hat voll hingehauen. Also das heißt, wir sind unter der Schulzeit schon zusammengekommen. Es ist unser erstes Kind, der Jakob, auf die Welt gekommen. Da waren wir 21. Er ist jetzt 26.
Jeder kann rechnen. Ne?
Falls die Kinder das, falls die Kinder das jetzt hören, soll ich jetzt keinen Blödsinn machen mit dem Alter. Wir haben 4 Kinder. Jakob ist der älteste. Dann kommt die Lea mit
Jünger?
Mit 23.
Ah, super.
Die Hanna mit 20 und die Josefa, die übrigens nach der Erbauerin des Hauses benannt ist mit ihrem Namen, ist jetzt 5 geworden.
5, ja. Die hat uns halt auch schon begrüßt und quasi abgeholt. Ne?
Und uns den Hof quasi gezeigt und dem alles erklärt, was man über einen Bauernhof wissen muss.
Ja, die sagt auch alles, was nicht erzählen sollte, also... Weiß ich schon. Nein, wir haben auf Deutsch gesagt, wir haben einen Nachzügler und da sind 15, 16 Jahre Schaffenspause inzwischen gewesen. Und jetzt haben wir die und die hält uns jung und auf Trab.
Super. Und was macht sie jetzt eigentlich da am Hof?
Wir haben 95 den Hof von den Eltern übernommen.
95.
Ja, das war damals ein konventioneller Marktfruchtbetrieb, wie es so schön heißt. Also das heißt, wir waren faktisch viel los, bis auf ein paar Kolbinen, und haben Marktfrüchte angebaut. Also das heißt, wir haben damals Raps, Weizen, Gerste in erster Linie und ein bisschen Getreidevermehrung gemacht. Konventionell. Mein Vater war ein fortschrittlicher Landwirt, was jetzt Pflanzenschutzmittel, Düngereinsatz und so anbelangt. Das hat er recht gut gemacht, muss man aber dazu sagen, er wollte nie Bauer werden. Also es hat da ein Unglück gegeben in seiner Jugend. Sein Bruder hat sich das Leben genommen und er hat dann den Hof übernehmen müssen, obwohl er schon Familie und Job woanders gehabt hat.
Er hat dann zurück müssen am Hof.
Im Prinzip haben wir einen Hof übernommen, wo der Großvater Kriegsgefangenschaft, dann der Vater, der eigentlich nicht Bauer sein wollte, das darf man jetzt sagen, weil er eben schon länger tot ist.
Hätte damals nicht sagen. Hat er das selber gesagt oder war das nur so?
Nein, es hat jeder gewusst, aber du musst dir vorstellen, das war 1969 und damals war das noch so, dass das ein Klick war, wenn du den Hof nehmen kannst. Dass das so weit gegangen ist, dass die Leute gesagt haben, man soll es ja nicht sagen, aber es ist eigentlich ein Klick für Jan praktisch. Das Ganze, weil jetzt hat er einen Hof gekriegt. Das hat man damals, hat man das so gesehen. Wir haben auch dann dieses Glück gehabt, also ich wollte eigentlich Tierarzt, zuerst wollte ich Englischlehrer werden und dann wollte ich Tierarzt werden. Und irgendwie ist halt dann doch zur Hofübernahme gekommen, 1995.
Warum damals? Eigentlich bei euch wir wissen es jetzt nicht, aber war das dann so spontan, ich muss jetzt, weil auch wieder was war, oder bist du dann so, was nein, ihr dann so?
Es hat einmal ein Gespräch gegeben, wo mir gesagt wurde, ich hätte einmal gesagt, dass ich den Hof unbedingt haben will. Ich habe mich nicht an das erinnern können. Ich habe mich schon ein bisschen mit dem Gedanken auch gespielt, aber ich wollte lieber was anderes werden. Und es war halt, wie ich sage mal, eher der Standard ist, wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt ein harmonisches Bauernhofleben von drei Generationen da, sondern wir haben sich nicht wirklich wohlgefühlt da, sind auch dann einmal weg gewesen. Einige Monate. Und sind dann irgendwie zu der Erkenntnis gekommen, okay, wir probieren es doch. Und sind dann mit einem Hund, den wir vom heutigen niederösterreichischen Agrarlandesrat gekriegt haben, wieder heimgekehrt. Netzwerk.
Ja.
Wieder heimgekehrt und dann ist zack, zack, Schlag auf Schlag gegangen, hat mein Vater in Pension mehr oder weniger gehen können, oder wie man sagen soll, weil er eben mit Vorgeschichte krankheitsmäßiger und so.
War er auch froh, dass er dann draußen war aus der Landwirtschaft?
Also er hat, muss man sagen, die Außenwirtschaft, den Ackerbau, recht viel mehr haben wir ja nicht gehabt, am Schlag über Nacht abgegeben. Es war so, ich bin heimgekommen, 92 von der Schule, habe den Ackerbau stark intensiviert, pflanzenschutz- und düngungsmäßig und halt auch durch Arbeitskreistätigkeit und so weiter, einfach mit neuem Know-how die Erträge gesteigert. Es ist alles, sage ich mal, sehr super gerannt. Und er hat dann wirklich über Nacht den Hof übergeben und auch eigentlich alles andere übergeben und abgeben. Hat auch nichts reingeredet in der Außenwirtschaft. Gestritten wird ja da, wo es Generationenkonflikte gibt, ja in der Regel wegen irgendeinem Blödsinn, wo in welcher Lot das die Löffel liegen und in welcher die Kabeln, aber nicht über das, was man wo anbaut, auf welchem Feld zum Beispiel. Und dann war es aber so, dass relativ schnell bei mir die Luft draußen war. Dieses Konventionelle hat irrsinnig gut funktioniert. Die Erträge sind am Schlag viel besser gewesen als wie beim Papa. Das war natürlich toll. Es ist auch ein Geld zugekommen damals. Es ist eine uralte Ruine, die wir da übernommen haben, wo wir ja gewusst haben, wir müssen da wirklich auch Geld verdienen, dass wir das einmal herrichten können. Sind dann irgendwann draufgekommen, dass man so viel Geld wahrscheinlich gar nie verdienen können, dass wir das, ihr habt es gesehen.
Es ist nur ein Haus, es sind ein paar Häuser und es ist viel.
Ja, und Nebengebäude und das einmal da halten.
Aber wir haben noch nie Fotos, man sieht es da nicht.
Ja, es ist halt, wie halt die Vierkanthöfe, oder es ist kein echter Vierkant, aber wie halt diese großen Höfe damals gewesen sind. Es ist halt wahnsinnig viel umbauter Raum und überdachte Fläche, wo halt relativ schwer nutzbar ist innen. Oder halt nur mit Aufwand. Jedenfalls war halt dieser Denken in Rezepten, in Patentrezepten, wenn die an der Schaderreger auftritt, spritzt das und das, und wenn halt die Mangelerscheinungen sind, dann düngst das und das, und das war halt, das war klasse auf der einen Seite, weil du hast jetzt über deinen Ablauf gehabt, du hast deine Rezepte gehabt und du tust das und das und das funktioniert und das hat auch funktioniert, aber du hast im Prinzip reagiert auf Probleme. Und es war irgendwie auch dann relativ schnell keine Herausforderung mehr, weil so das Gleiche war und irgendwie fad worden ist und irgendwie so, ja, eh alles lockerlässig funktioniert und ich irgendwie eigentlich wollte, dass ich das gar nicht tun muss, dass ich dem eigentlich zuvorkomme mit anderen Strategien. Mhm. Und zusätzlich ist dazu gekommen, dass eben 1994 der Jakob auf die Welt gekommen ist und er dann furchtbar krank gewesen ist als kleiner Bub. Mhm. Es ist da mehr gewesen. Er hat auch einen Impfschaden gehabt. Das haben wir Gott sei Dank so weit in den Griff gekriegt, dass das also sich alles einpendelt hat, aber es war halt ziemlich auf der Kippe alles und es war dann eigentlich ein Schlüsselmoment, nachdem du mich wahrscheinlich auch noch gefragt hättest, aber ich sage es jetzt gleich. Mhm. Da sind wir vor dem Haus gesessen und gleich da gegenüber, also bei uns sind die größte, der Großteil der Flächen ist rund um den Hof, habe ich Erbsen erbaut gehabt und die habe ich am Vorabend gespritzt gehabt. Und der Jakob ist dann, wie er so ein kleiner Knirps gewesen ist, mit 3 Jahren oder so, und wollte in die Erbsen reingehen. Und wir sind alle aufgesprungen und hingerannt und nicht, geh nicht da rein, da habe ich gestern gespritzt. Mhm. Und dann war irgendwie die Erkenntnis da, dass wir gesagt haben, scheiße, hey, was tun wir da eigentlich? Wir spritzen da was aufs Feld und können neben der Haustier im Burm nicht in unser eigenes Feld reinlassen, weil wir da halt was gespritzt haben, wo man nicht wissen, wie giftig das wirklich ist. Also ich bin jetzt nicht der, dass ich sage, es muss der ganze Pflanzenschutz abgeschafft werden. Im Gegenteil, ich bin sogar oft schon angefeindet worden, weil ich zum Beispiel Glyphosat verteidigt habe für gewisse Zwecke und solche Sachen. Aber es war schon so eine Erkenntnis, dass wir gesagt haben, das wollen wir eigentlich nicht mehr. Und das war dann eben gleich der Startschuss für die Überlegungen in Richtung Umstellung auf Bio. Und
das war wann, hast du gesagt?
1994 ist der Jakob auf die Welt gekommen, 1997 die Überlegungen für Informationsbeschaffung für Betriebe angeschaut, mit viel Leuten geredet und 1998 dann umgestellt auf Bio.
Jetzt war die Begebenheit nicht so gewesen damals. Glaubst du, was trotzdem passiert, nur ein bisschen später, dass du umdenkst, oder ist das wirklich der Schlüsselmoment gewesen, wo du gesagt hast, das ohne diese...
Es war sicher gekommen. Ja. Also es war vielleicht nicht von mir, aber es war dann noch stärker von der Astrid ausgegangen. Mhm. Der Biolandbau ist weiblich, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, hat irgendwer gesagt. Mhm. Es geht, bei den meisten geht es von den Frauen aus.
Also?
Ja, die Frauen tauchen halt an und der Mann ist feig und die Frau ist entweder dann so lästig oder gibt dem Mann den Mut oder beides. Mhm. Und ja, bei uns war es auf jeden Fall beides und es ist dann halt ziemlich schnell, ziemlich klar gewesen. Und es war dann auch so, dass der Papa ist mit unserem uralten Drescher, den es übrigens noch immer gibt, also mit unserem Mähdrescher, der ist ein Jahr älter wie ich.
Ja. Das ist ja gar nicht alt. Gerät, ja.
Das ist gar nicht alt mit dem, ja, mit der Maschine. Droschen hat alles er. Und wie ich halt gesagt habe, ich stehe auf Biom, oder wie wir gesagt haben, wir stehen auf Biom, war eine stinkesauer. Es ist sogar dann eine Nachbarin einmal gewesen, die hat über den Tisch einmal blöd angeredet und hat gesagt, stimmt es, dass es jetzt Bio wird? Höh, Teufel noch einmal, jetzt hätte der Georg so fest beieinander gehabt und jetzt fängt das ja so eine Sauwirtschaft an. Also die hat richtig Bonbon genommen, wie man bei uns sagt. Also die hat einfach blöd angeredet. Und sie haben dann öfter angeredet am Kirchenplatz nach der Kirche und haben gesagt, ja, stimmt das und so, dass es Bio wird? Und dann hat er auch wieder drauf gesagt, der Georg wird Bio.
Mhm. Schon mittendrin und im sozialen Umfeld, gell? Also, das haben sie ihm dratzt und er hat das, er
total,
hat das
ja, er
drunter gelitten, oder?
Ja, sowieso. Er hat drunter gelitten und es war dann so, dass er eben Droschen hat, die erste Bio-Ernte mit dem Mähdrescher gefahren ist, gesehen hat, es wächst noch immer was und gar nicht so schlecht, ist auch am Anfang jetzt kein Kunststück. Und dann war er auch Bio und stolz drauf. Also wirklich am Schlag, innerhalb von einem Jahr, wie er gesehen hat, es wächst nur über was und ich habe es im Griff und es funktioniert. Und es kommen Exkursionen und Schulklassen und Ortsbauernschaftsgruppen und so weiter. Ja. Ist das, oder Stolz und so
war also dann. War dann das soziale Ansehen ist dann mit dem auch wieder zurückgekommen.
Sehr klar.
Das, was er vorher verloren gehabt hat.
Genau, ja. Mhm. Okay. Da war er dann stolz und da ist er dann auch, wenn eine Exkursion da war, da ist er auch dann draußen gestanden und hat halt
gekratscht und erklärt. Genau. Das heißt, ihr habt den Papa quasi auch eingewickelt.
Ja, er ist dahinter gestanden. Ja. Hinter der Tierhaltung dann nicht so, weil die Tierhaltung ist auch damals losgegangen, 98. Die ersten Blonde Aquitaine Kühe gekauft. Die Schweine, glaube ich, die ersten zwei, drei Jahre später.
Warum Tiere?
Ja, warum überhaupt gewechselt? Ja,
man muss eigentlich sagen, also Marktfruchtbetrieb, also Ackerbaubetrieb in unserer Region ohne Tiere ist unüblich. Bei uns war es aber so, dass die 1964 schon die Schweine ausgekaut haben, also aufgehört haben mit der Schweinehaltung, Zucht und Most.
Wer ja, Sie?
Meine Ahnen, meine Großeltern.
Mhm. Also ihr wart es früher einmal, habt Viecher gehabt?
Ganz ein normaler Betrieb, ja, wie alle da. Jeder hat alles gehabt. Also man hat halt gehabt Pferde, Schweine, Rinder. Die Kleinhäusler haben gehabt Schafe oder Ziegen. Das haben die echten Bauern nicht gehabt.
Weil die Hähne redet man gar nicht, die hat man sowieso,
oder? Nein, die Hähne hat man sowieso, genau. Ja. Hähne hat man sowieso gehabt. Ja. Und zugleich haben wir halt auch einen Haufen Dienstboten gehabt, wie man bei uns sagt. Also Dienstboten, Mägde und Knechte, okay, ja. Arbeiter, Honks.
Oh, danke, hey. Also wie es sein müssten.
Und dann war eben genau das mit diesen mit den Dienstboten dann auch der springende Punkt, wo 1972 die Möcherin, also die, die für die Melkarbeit eingestellt gewesen ist, gesagt hat, sie mag nicht mehr und kündigt hat. Warum, weiß ich gar nicht. Und meine Großeltern und damals nur mein Vater waren sie einfach zu gut, die haben sie nie zu einer Kurzuhe gesetzt. Wir haben damals schon eine Rohrmöckanlage gehabt, die haben 1971 die Rohrmöckanlage eingebaut, als erster im Ort. Okay. Waren mega fortschrittlich dahingehend und haben dann 72 entschieden, dass Ende 72 mit der Milch aufhören, weil sie nicht mehr gehabt haben, die einer die Arbeit tut. Also das heißt, ein ganz klassischer, brutaler, betriebswirtschaftlicher Selbstmord war das in der heutigen Zeit, wenn ich so eine Investition mache und dann aufhöre. Ja. Die haben dann die Kühe rausgehauen und haben dann nur mehr ein paar Kalbinnen gehabt für das Restgrünland, wie es so schön heißt, für das Grünland rund ums Haus. Ja. Ein paar Wiesen waren verbracht, der Rest war Acker und ab da waren wir quasi viel los, bis auf 10, 12 Jungrinder und zwei Pferde.
Aber wie hat Ackerbau in der Zeit funktioniert, konventionell und viehlos? Wie hat man da die Nährstoffe aufs Feld gebracht?
Ja, mit Kunstdinger.
Okay.
Ja, Kunstdinger ist ja, war ja alles da schon Standard und da nicht zu knapp und die nötigen Pflanzenschutzmittel dazu, dass es keine Krankheiten gibt, oder dass man halt die Krankheiten in den Griff kriegt und das Unkraut und
stimmt, ja. Ja, der Zusammenhang ist natürlich offensichtlich, aber irgendwie mir noch nicht. Stimmt. Früher, die Viecher, Dünger hast du daheim gehabt, Ackerbau nebenbei, und wenn du dann keine Viecher mehr hast, musst du aber trotzdem düngen. Ne?
Genau, ja. So wurden die Viecher dann durch den Dünger.
Zwischenfrüchte in der Form hat es nicht gegeben, ist nicht gemacht worden. Das war bei uns gerade ein bisschen ein Klee, der gewesen ist von der Rotklee-Saatgutvermehrung, der sozusagen aus der Luft an Stickstoff bindet und fruchtfolgemäßig, nährstoffmäßig was bringt, aber sonst haben wir eine Standardfruchtfolge gehabt, wo keine Zwischenfrucht, also das heißt, okay, irgendwas, was halt fürs Bodenleben und für den Boden ist, hat es nicht gegeben. Das ist ja im Prinzip.
Was da liegen bleibt dann, ne?
Ja, genau, ja, was dem Boden bleibt, das hat es ja im Prinzip, gibt es das erst seit wir zur EU gekommen sind und seit es ein ÖPOL gibt, also ein Umweltprogramm, wo diese Dinge gefördert werden.
Ja, sonst würdest du es heute auch noch nicht so breit geben?
So breit sicher nicht. Also Bauern machen tendenziell sehr viele Dinge, dann, wenn es eine Förderung gibt.
Pragmatisch.
Ja, oder nicht ganz schlau, vor allem, wenn es dann so ist, dass die Förderung halt, also dass das halt dann ein Nullsummenspiel oder womöglich ein Verlustgeschäft ist. Aber ich hab die Tage einen Anruf gekriegt von einer, das dürfte ein Startup gewesen sein, die Webseiten programmieren, und der Einstieg in das Gespräch, so wie auch momentan alle Annoncen, wo es um Maschinen oder Hallen oder Ställe oder sonst was gibt, der Einstieg auch in dieses Telefonat war, ja, Christina, ich bin der so und so und haben es vielleicht schon gehört, da gibt es jetzt eine Förderung für Webseiten, wenn ein Bauernhofer Webseiten macht und hätten Sie da Interesse? Also man hat angefangen mit dem, dass es eine Förderung gibt, sondern er hat nicht gesagt, was er jetzt kann, was er für mich tun konnte und so, sondern es war erst danach.
Verkaufsargument Nummer 1, Förderung.
50% werden zahlt und das heißt, mir.
Ja, ist halt ein Anreiz, ne?
Ja, ist ein Anreiz, aber wenn man sich eben jetzt schaut, die AWS-Förderung, die ist ja wie, wenn du halt ein Hofer-Prospekt anschaust, da wird halt einfach Bedarf geweckt, da hast du eine Liste mit Investitionsmöglichkeiten, die du da anhackeln kannst oder nicht und da kommst womöglich erst auf Investitionsmöglichkeiten durch das, also dass du da lest.
Sagst du ein bisschen, da kommt man eher drauf, dass man investiert, was man eigentlich gar nicht braucht, wie ja. Den zweiten Fernseher, den man dann in der Wohnung hat etc.
Den weiß ich nicht, ob du es gefördert kriegst, aber zum Beispiel jetzt ein pragmatischer ja, Ansatz. Ja. Einer, der eine Heizung hat, denkt nicht daran, dass er jetzt die Förderung für eine Heizung beantragt. Ja. Aber wenn er das da liest, dann denkt er sich, scheiße, die Heizung ist jetzt 15 Jahre alt, die kommt hier während des Jahr, ich mache ein Kreuzl.
Ja, ja, nee, ich meine, die Konsumenten in Wien, ja, da kauft man sich einen zweiten Fernseher, ob man braucht oder in nicht. Wien. Ja. Ob der jetzt gefördert wird, das glaube ich jetzt.
Ruhig bleiben, Bianca.
Okay, ich haue ihn nicht, ich verspreche heute nicht. Alles gut, aber vielleicht zurück zu vielleicht, dir.
Ja, wir sind, genau, was tut er denn eigentlich?
Ja, was tust du denn? Und wann sind die Viecher gekommen und warum? Ja.
98 sind dann die ersten Kühe gekommen.
Mhm. Warum?
Warum? Warum überhaupt Kühe? Es war so, es hat davor einige Intermezzi, ist das die?
Ja.
Mehrzahl, für danke. Heute ist es einmal so, ja.
Mehrere Intermezzen sind heute halt da gewesen.
Es wird nicht besser, aber ja.
Ich weiß. Ja, bitte. Ja. Wir haben einmal Lamas gehabt, wir haben einmal Schafe gehabt, wir haben Lamas. Gänse gehabt, Puten, ja, wir haben alles Mögliche probiert. Okay. Da sind wir überall reich geworden, deswegen haben wir dann wieder was Neues angefangen.
Also vor 98 schon.
Ja, genau.
Ihr habt es immer wieder mal probiert, mit Viecher wieder anfangen. Mhm. War die Sehnsucht dafür da oder warum?
Du, es war klar, dass diese Braunvieh-Jungkalbinnen weg müssen, weil die waren für mich einfach so negativ besetzt, weil das waren nur die scheiß Kalmer bei meinen Eltern und die scheiß Kalmer, da müssen wir jetzt das wieder tun und da müssen wir wieder groß machen und da müssen wir wieder Steuersrahmen und die müssen wir wieder putzen für die Versteigerung und das war halt einfach, ja, das Gesuderat macht natürlich was auch bei den Kindern und so war das für uns halt einfach. Klar, das wollen wir nicht weitermachen. Und von dem abgesehen, mit EU-Beitritt hat man damit auch kein Geld mehr verdienen können, weil ich weiß noch, wie wir zur EU gekommen sind, haben wir fertige Kalbinnen, die trächtig gewesen sind, zur Versteigerung gebracht und haben weniger dafür gekriegt, als was wir vorher, wie wir noch nicht bei der EU waren, für diese selben Tiere als Kälber, wie wir es gekauft haben, gezahlt haben. Mhm. Also es war einfach ja absurd. Und nachdem wir miteinander probieren mit Lamas und so weiter, haben wir gesehen, ja, das Grünland, das wir haben, wollen wir gerne selber bewirtschaften und so viele 100 Lamas, da haben wir sie sicher nicht an, die das alles fressen, weil die nicht viel brauchen und so viel Schaf, das war uns einfach akustisch zu laut, weil wir da haben wir mit Milchschaf ein wenig miteinander probiert. Und sind dann zu den Rindern gekommen, haben uns da dann mehrere Rassen angeschaut, haben gesagt, wir sind blutige Anfänger, was jetzt echte Kühe anbelangt, weil wir haben nur Kalbinnen gehabt. Auslöser war dann eine unbeabsichtigte Abkalbung einer Braunvieh-Kalbin, die halt meine Mama vom Termin her irgendwie schlampert aufgeschrieben hat oder sie verschätzt hat, da irgendwie mit einem Brunsttermin und die halt dann nicht auf der Versteigerung war und dann auch bei dem nächsten Bauern gekalbt hat, sondern bei uns. Mhm. Meine Leute waren damals gerade auf ihren ersten Urlaub. Sie haben aber gesagt, das ist eine Hochzeitsreise, also noch ein Übergeben sind sie dann nach Afrika geflogen. Mhm. Ja, und auf einmal steht die Kuh da mit einem riesen Eiter, mir in die Arzt geholt, ja, die Kuh ist krank, oder die Kalbin, und der hat da nur so cool gesagt, ja, ihr müsst euch halt überlegen, ob sie es da drin in der Gruppe köbern lassen wollt, oder ob sie es jetzt vielleicht in einen anderen Stall stützt. Dann haben wir gesagt, was heißt köbern, die kann ich köbern. Das steht da am Kalender von der Mama, die kann ich köbern, die köbert ja erst in 2 Monaten. Ja. Nächsten Tag hat es köbert. Wir sind alle dabei gestanden, geschaut wie ein Autobus, erste Rindergeburt im Haus, seit wir auf der Welt sind. Ja. Und es war die erste Mutterkuh und dann sind Blonde Aquitaine-Kühe, da hat ein steirischer Betrieb aufgehört mit denen und da haben wir eine Herde kaufen können, eine kleine mit 5 Kühe damals. Das war der Einstieg. Warum Blonde Aquitaine? Es war für uns klar, wenn wir Weidehaltung im doch relativ guten ackerbaubetonten Gebiet machen, dann geht da nicht irgendeine Extensivrasse wie Angus, Galloway, Highland oder sowas, wenn man vor allem nicht die nötige Vermarktung dazu hat. dann muss das eine von den intensiveren Rassen sein, von den französischen Rassen sein, also von den Fleischrassen. Da gibt es Charolais, Blanc d'Aquitaine und Limousin, was damals eben in Frage gekommen ist. Und da ist die Entscheidung Gott sei Dank auf Blanc d'Aquitaine gefallen, mhm, und die haben wir bis heute.
Okay.
Außerdem haben wir irgendwann angefangen mit Schweine. Wir haben einfach für unsere Eigenbedarfsferkel keine Ferkel mehr gekriegt, wenn wir dann Bio gewesen sind. Und haben gesagt, so schwer kann das nicht sein. Und haben sie einfach einmal eine Zucht zu haben da. Und haben dann irgendwann die erste schwäbisch-hellische Zuchtsau gekauft. Mhm. Das war damals eine Weihnachtsüberraschung, das hat niemand gewusst in der Familie. Und wenn wir dann reichern gegangen sind am Heiligabend,
warum ist das Auto gestanden?
War die ganz leise, hat man nichts gemerkt. Die hat Fackel dabei gehabt. Die habe ich mit Fackel gekriegt, mhm, am 24. Nachmittag.
Schön.
Und wir sind alle im Stall gestanden bei den Pferden. Und auf einmal hat hinter uns, wo normal keine Tiere sein hätten dürfen, hast du auf einmal sind alle erschrocken gewesen als wir. Und ja, das war die erste. Und dann sind, ja, wir haben dann Herdebuchzucht gemacht, haben auch da gute Tiere gehabt, gute Nachfrage gehabt. Mhm. Wie dann, haben die dann auch auf der Weide gehabt, teilweise reine Weidehaltung, also die waren in einer Hütte am Feld. Mhm. Und wie dann die afrikanische Schweinepest näher gekommen ist mit der Schweinegesundheitsverordnung und diesen Einschränkungen in der Weidehaltung, mhm, haben wir einen Schlag gemacht, haben alle Auflagen erfüllt, doppelte Zäune etc., aber haben dann eben erfahren, dass die uns eigentlich nicht sagen können, was sein wird, wenn es zu einem Ausbruch kommt in, mhm, unserer Region, ob man es dann alle sofort anstechen muss, ob man es dann einsperren muss über Nacht oder. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist uns zu unsicher, wir hören auf. Haben das dann halt doch nicht geschafft und die Restschweine, habt ihr heute schon gesehen, das sind jetzt
Restschweine?
Ah, reinrassige und zwei gekreuzte Zuchtsauen und Nachzucht davon, die bunte Ferkelschar ist jetzt ein bunter Mix aus drei Rassen und das ist auch jetzt das, wo wir eigentlich wahrscheinlich weiter tun werden. Wir haben das früher schon mal gehabt. Mhm. Wir haben mit einem Fackel verkaufen und Mastschweine schlachten für den Eigenbedarf, also für die Direktvermarktung. Und bei den Ferkelinteressenten zählt das die Farbe. Das sind lauter kleine, die kaufen einmal zwei, einmal drei Fackel und da sind die Kinder mit beim Aussuchen und da heißt es dann, ich mag die rote mit den schwarzen Tupfen oder ich mag die weiße mit den roten Flecken oder die schwarze mit dem weißen Strich. Mhm. Und
sie sind sehr süß.
Ja.
Ja.
Ja, wir haben ja schon ganz viele Fotos.
Ja, nicht von den Schweinen, das müssen wir noch nachholen. Ja, das machen wir. Aber ich wollte dich fragen, Georg, könntest du vielleicht den Unterschied erklären zwischen Mutterkuhhaltung und Milchkuhhaltung, bitte?
Ja, Milchkuhhaltung ist das, was wir eben 1972, 73 aufgehört haben. Das heißt, die Kuh muss, um Milch zu geben, ein Kalb kriegen. Das ist einmal gleich. In der Milchviehhaltung ist es eben so, dass das Kalb unmittelbar nach der Geburt oder in den ersten zwei, drei Tagen nach der Geburt wegkommt von der Mutter und die dann gemolchen wird. Das Kalb dann entweder mit Muttermilch oder mit Milchaustauscher, also das heißt mit einem Ersatz für die Milch, der eben aus unter anderem auch Pflanzenfetten, Palmöl und so weiter besteht. Und eben aufgezogen werden und der Mensch holt sich eben die Milch von der Mutterkuh, von der Milchkuh. Mhm. Bei der Mutterkuhhaltung, ja, Kalb kommt auf die Welt und kann von Anfang an bei der Mutter trinken und das bleibt auch so in unserem Fall, bis das Kalb 10, 11 Monate alt ist. In der Regel kriegt Kuh alle 365 Tage, also jedes Jahr ein Kalb. Das hängt damit zusammen, dass sie eben 10 Monate Trächtigkeitsdauer hat ungefähr und 2 Monate ungefähr trocken steht, nennt man das, wo eben kein Kalb trinken sollte, damit sie eben das Alter wieder erholt für die nächste Milchgebeperiode, für die nächste Laktation. Und ja, das ist das, was wir machen.
Genau, das heißt, bei den Milchkühen geht es darum, die Milch zu produzieren und bei der Mutterkuhhaltung, das ist eigentlich dann dafür gemacht, dass Fleisch rauskommt.
Genau. In unserem Fall jetzt nicht nur Fleisch, sondern also Fleisch in der geschlachteten Form, sondern halt auch Fleischrinder für den Zuchtviehverkauf. Was bei uns Hauptstandbein ist, ist es, dass wir eben Zuchttiere verkaufen, männliche und weibliche. Das heißt, Deckstiere, die wieder zu anderen Bauern kommen und dort eben eine Herde beglücken dürfen. Oder eben weibliche. Das heißt, weibliche von bis, also von Jungtieren bis trächtige Kühe, auch Kühe mit Kalb, je nachdem, was wer braucht, was wer sucht und was wir haben.
Das heißt, das sind die drei gängigen Formen, sind die Milch, die Milchkuhhaltung oder die Milchviehhaltung, die Mutterkuhhaltung und die Zucht.
Mast gibt es auch noch.
Mast. Zucht kannst du ja auch als Milchviehbetrieb Zuchtvieh verkaufen. Mhm. Wenn ich jetzt eine gute Milchkuh habe, kann ich auch von der das weibliche Kalb was.
Das kann man so, okay. Mhm.
Genau. Also ja. Zucht heißt jetzt einfach gezielte Anbahrung und dann eben auch für den Verkauf von lebenden Tieren gedacht. Mhm. In der Mutterkuhhaltung ist es jetzt so, dass es eben die Möglichkeit gibt, dass ich eben Zuchttiere erzeuge, so wie wir das machen, oder dass ich sogenannte Einsteller oder Absetzer, bezeichnet man die Kälber, die eben weggesperrt werden von der Mutter, dass ich die erzeuge und dass die dann wieder entweder am eigenen Betrieb oder auf einem fremden Betrieb gemästet werden. Mhm. Zu Maststieren, Mastkalbinnen.
Das heißt, ein Tier, das jetzt gemästet wird fürs Fleisch, würde früher von der Mutter wegkommen als eure jetzt, weil eure zum Züchten.
Ja, der gängige Einsteller, der eben gehandelt wird, wird früher abgesetzt von der Mutter. Wobei, da sind wir jetzt eben bei einem Punkt, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass wir nicht mit 6-7 Monaten absetzen, sondern später, weil einfach die Kuh gibt Milch bis knapp vor der Geburt des nächsten Kalbes, von der Natur her auch, also in der freien Wildbahn wäre das auch so. Und das ist eigentlich schade drum, wenn das nicht ausgenutzt wird. Es ist auf jeden Fall gescheitert, das Kalb trinkt länger und die Kuh geht in einer entsprechenden Körperverfassung zur nächsten Abkalbung und ist nicht zu fett, was nämlich bei einer Kuh, wo das Kalb schon ein halbes Jahr lang nicht mehr getrunken hat, weil es mit 6 Monaten abgesetzt worden ist, die dann zu fett ist, bei der Geburt, also zu fett hast, wirklich zu viel Fett angesetzt hat und dann Probleme hat bei der Geburt. Deswegen machen wir das so und wir tun immer auch keine Milch oder kein Kalbfleisch produzieren. Bei uns werden keine Kälber geschlachtet. Kälber sind es normalerweise bis 4 Monate. Milchmastkalb ist also ein gängiges Produkt. Das wird in der Regel produziert aus Kälbern, die am Milchviehbetrieb praktisch auf die Welt gekommen sind und nicht vom Mutterkuhhalter. Wenn Mutterkuhhalter das machen, dann wird das nur früher geschlachtet und dann ist es praktisch, wenn ich jetzt mit 4 Monaten das Kalb abstich, hat die noch 8 Monate, wo es eigentlich nichts tut, außer fressen und zunehmen. Ist dann die Diskrepanz mit dem Fettsein noch größer.
Aber warum habt ihr euch jetzt speziell fürs Züchten und speziell für diese ich kann den Namen nicht aussprechen.
Blonde Aquitaine, sagt der Franzose. Blonde
Aquitaine, ja. Und warum züchten, warum gerade die Rasse? Und es gibt ja was Spezielles bei euren Blonde Aquitaine, die sind ja hornlos. Ja. Warum das?
Warum das? Also ich habe schon gesagt, drei Rassen sind zur Auswahl gestanden, Limousin, Charolais und Blonde Aquitaine. Es wäre in Richtung Charolais gegangen, aus dem einfachen Grund, wir haben uns in der Steiermark auf Almen Herden zeigen lassen. Und überall dort, wo eben Limos waren, also Limousinen waren, hat uns der uns rumgeführt hat, gesagt, die Weiden, wo Limos sind, die kennt man an dem, weil da ist in der Herde zusätzlicher Draht, da ist der Zaun höher. Ja, die Limo-Züchter, falls einer zuhört, werden wir jetzt steinigen, aber es war zumindest so, dass der Charakter lebhafter war früher von den Limousinen. Das heißt, die waren einfach schneller nervös, flotter unterwegs, gleich einmal leichter durch einen Zaun durchgegangen, vielleicht auch ein bisschen mehr Mutterinstinkt, wenn es ums Kalb geht, was ja auch ein Thema ist. Was bei Charolais und Blonde Aquitaine nicht ist. Also das heißt, Limo ist für uns ausgeschieden, vor allem wo wir als blutiger Neueinsteiger in die Rinderhaltung, vor allem in die Weidehaltung, die es ja damals in unserer Region eigentlich überhaupt nirgends mehr gegeben hat. Ein Tier auf der Weide war ja komplett...
Du hast bei euch keine Viecher mehr auf die Weiden gesehen.
Obwohl du gesagt hast, es sind so viele Viecher heute da.
Ja, Tiere auf der Weide gibt es bei uns nicht. Also es gibt jetzt durch die gesetzliche Situation gibt es Anbindehaltungsbetriebe, die aufgrund des Tierschutzgesetzes die Anbindehaltung nur weiterführen dürfen, wenn sie, ich glaube, 60 Tage pro Jahr nachweisen können, dass die Tiere auf der Weide sind. Das heißt, sie sind ein Leben lang angehängt und müssen halt 60 Tage, in der Regel wird das im Herbst gemacht, auf die Weide. Aber noch geht's mir nicht fest, Gesetz und so. Ja. Ich glaube, dass das so ist. Ja. Da reden wir jetzt nicht von Bio. Und dann war eben nur die Entscheidung Charles Leblondac wieder hin und da hat uns einfach überzeugt, die Feinheit von den Knochen, von ganzen Körperbau und von Fell, die Länge, also ihr habt es gesehen, vielleicht ist euch aufgefallen, dass die relativ lang sind, unsere Kühe, was halt dann auch wieder gleichbedeutend ist mit viel Anteil an wertvolle Schlacht, an wertvolle Fleischteile, also mit einer hohen Schlachtausbeute. Schlachtausbeute ist eben das, wie viel bleibt am Schluss über, weil ich habe nichts von einem Viech, was jetzt irrsinnig Tageszunahmen hat und irrsinnig schwer ist bei der Schlachtung als lebendes Tier und was aber dann
wo nichts überbleibt.
Am Schluss einfach die Hälfte weggeschmissen wird oder viel mehr wird die Hälfte weggeschmissen wird. Und das ist was, was uns bis heute restlos überzeugt. Also wenn wir jetzt schlachten in dem kleinen Schlachtbetrieb, wo wir hinfahren zum Schlachten, in die 5 Kilometer, da schlachten wir in einem kleinen, bei einem Bauernhof, in einem kleinen Schlachtraum, führen die dort selber hin. Unsere Tiere sind da relativ stressbefreit, weil die das Fahren mit dem Hänger gewohnt sind, weil wir auf die Weiden die ganzen Transporte innerbetrieblich und dazu die Weiden alles mit dem Anhänger machen. Also das heißt, die haben dadurch überhaupt keinen Stress.
Also ihr treibt die nicht klasse
von Weiden auf Trieb? Nein, es wird gar nichts mehr drin bei uns. Okay. Es wird alles gefahren und es geht auch ziemlich einfach und ziemlich reibungslos.
Aber dadurch sind sie auch den Hänger schon gewohnt, denn zum Beispiel, wenn sie es nicht gewohnt sind, als Stress empfinden.
Genau. Okay. Und werden dann dort in Absprache mit dem Tierarzt am Hänger geschossen. Also die kriegen da
am Hänger schon?
Ja, am Hänger geschossen, unter der Schlachtraumtür und das ist auch vom Tierarzt her okay und da läuft es relativ stressfrei oder extrem stressfrei. Und dort sehen wir immer wieder, weil da gibt es ja dann diese sogenannte TKV-Drohne, wo die Schlachtabfälle reinkommen, also Tierkadaververwertung oder Tierkörperverwertung. Tonne, wo einfach bei unseren Tieren wirklich wenig drinnen ist nachher. Es ist die Haut dünner, es sind die Knochenanteile weniger, es sind die Innereien im Verhältnis zum Schlachtkörper und zu den Fleischteilen weniger. Und deshalb Blondac Vidaine und weil es vom Charakter her, ich habe es heute gesehen, einfach sehr, sehr, sehr ruhig sind. Und sie sind genügsam beim Futter, sie sind auch genügsam, was Temperaturen anbelangt, Hitze und Kälte. Stammen aus Südfrankreich, dort gibt es extreme Hitze, extreme Kälte.
Das ist das ideale Tier eigentlich, oder?
Für uns auf jeden Fall,
Haben die Nachteile auch irgendwie?
Sie haben Hinterteile, das haben wir gesehen.
Ja, warum das nicht jeder macht? Ja. Du, es ist, also Rassendiskussion unter Mutterkuhhalter brauchst du nicht anfangen, weil es ist wie bei, wie bei überall anders auch.
Ja, wie bei Katzen und Hunden auch.
Wir müssen uns das ja überall nicht geben, weil wir haben immer ein bisschen ein Zeitproblem mit dem, was wir dann aber es sind ja nicht normale Blondac Vidaine, sondern es sind ja die ohne Herren. Und ich denke jetzt ganz stark an unsere Folge Nummer 20, Markus und Olga Vogelauer, die da sehr für die Hörner eingetreten sind, sage ich mal als pauschal. Was sind jetzt, und sie haben ja gesagt, die Hörner sind was quasi die Sinnesorgane der Kühe etc. Was ist dann der Vorteil der Hornloszucht? Warum machst du das und wie stehst du auch zu diesen Diskussionen?
Also geschichtlich einmal der gemeinsame Vorfahre, irgendein mit X am Schluss, irgendein heißt ja wie ein Saurier, hat keine Hörner gehabt. Das weiß man. Daraus haben sie dann eben die heutigen Rinder entwickelt, die Urrinder. Und auch bei denen weiß man, dass die ursprünglich hornlos waren. Also nicht die horntragenden Rinder haben sie aus den Hornlosen entwickelt, nicht umgekehrt. Aha, okay. Das wissen ganz viele Leute nicht und vor allem wollen sie es nicht glauben, dass das so ist. Es war aber so. Dann haben sie eben die Hörner entwickelt und dann hat es einfach ganz einen pragmatischen Ansatz gegeben, eine Kuh ohne Hörner kann ich nicht gescheit fangen, kann ich nicht gescheit anhängen, kann ich nicht gescheit vor irgendeiner Maschinenspanner, wie dann die Leute halt angefangen haben, sich Tiere untertan zu machen und daher sind die Hornlosen einfach uninteressant gewesen, weil die hast du zuerst schon nicht erwischt, dann auch nicht anhängen können und schon gar nicht einspannen können für irgendeine Arbeit, weil es hat ja früher nur drei Nutzungsrinder gegeben. Also das heißt, die habe ich eingesetzt für
drei Nutzung,
für Fleisch, für Milch und als Zugtier.
Arbeit.
Ja. Mhm. Dann hat es, bitte nagelt es mir jetzt nicht fest, ob das alles so stimmt, irgendwo um 1908, 1910, also muss man anders anfangen, das war vor 30.000, 40.000 Jahren irgendwie Eiszeitzusammenhänge und so weiter, sind diese hornlosen Typen in Richtung Norden verdrängt worden, bei uns uninteressant gewesen und halt irgendwo überblieben, oben im norddeutschen Raum, auf Schottland, bis Finnland, Russland, schottisches Hochlandrind, Galloway, Angus, das sind eben diese britischen Rassen, die sind ja, also die Hochlandrinder haben natürlich Riesenhörner, aber die Galloway und die Angus haben ja von Haus aus keine Hörner. Mhm. Da gibt es keine mit Hörner. Okay. Die gibt es nur hornlos, also da ist das blieben. Und es ist dann um 1900 umeinander eine große Fuhr Holsteinfriesen, also schwarzbunte Milchkühe, nach Amerika gegangen und da waren Hornlose dabei. Und da hat es einen Züchter gegeben, der hat die Chance gesehen in dem und hat das weiter bearbeitet in Amerika und hat damals 1911 oder so die weltbeste Milchkuh gehabt und das war damals eine Hornlose. Mhm. Dann ist es so dahingetümpelt bis so 60er Jahre und dann hat man erst erkannt, okay, das hat Vorteile, könnte Vorteile haben. Ich meine, es ist ja früher, ist jetzt Viech angehängt gewesen, da war das ziemlich wurscht, ob die Hörner haben oder nicht. Aber man hat eben dann gesehen, wie dann Laufställe losgegangen sind und so, dass die Tiere für Hörner einfach zu wenig Platz haben in diesen Ställen. Mhm. Und das ist auch bis heute so, dass diese Distanz, die die brauchen, um sich ausweichen zu können, einfach in einem herkömmlichen Rinderstall klar ist und dass ein Rinderstall, wo das passen darf, einfach nicht am Zahlt über das Produkt, weder über die Milch noch über das Fleisch. Mhm. Weil da reden wir jetzt nicht von einem Stall, der geschwind um ein bisschen was größer ist, sondern der einfach wirklich doppelt so groß sein müsste, damit die Kühe mit Hörner sie am Laufgang, wenn sie eine Streitereien austragen, in eine Rangkämpfe aus dem Weg gehen können. Da reden wir jetzt nicht hauptsächlich vom Verletzungsrisiko für die Menschen, sondern der Hauptgrund ist eigentlich das gegenseitig.
Aber jetzt habe ich an der Stelle eine Frage. Ist es dann nicht ein System, wie soll ich sagen, eine Symptombekämpfung, wenn man Kühe ohne Hörner züchtet, damit sie nicht angehen, weil sie zu wenig Platz haben, anstatt dass man es schafft, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass man den Platz haben? Mhm.
Das ist sicher so, aber jetzt müssen wir gleich eigentlich noch einmal zurück. Sie sind, man sagt, genetisch hornlos. Mhm. Gen, das ist ja schon ganz was Böses. Genetisch hornlos heißt einfach, die kriegen keine Hörner, weil sie einer angeboren ist. Mhm. Und es war das Ursprüngliche. Also es ist jetzt nichts Abnormales, was man durch irgendein, weiß ich nicht, Nuklearzellbestrahlungsdingsbums irgendwie zusammengebracht hat, sondern was halt einfach immer schon da war. Und natürlich hast du recht, wenn du sagst, das müsste eigentlich drin sein, dass man das nicht wieder das Tier an die Haltungsform anpasst, wie wir es ja bei allen Tieren irgendwie machen. Also Paradebeispiel sind ja da wahrscheinlich die Schweine.
Absolut, ja.
Das stimmt. Auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, dass wir, wie gesagt, das übers Geld einbringen. Und es wird einfach die Enthornung verboten werden. Von dem müssen wir fix ausgehen. Die Enthornung wird nicht nur am Biobetrieb, die wird verboten werden. Und das ist jetzt nicht so, als wenn ich jetzt Geflügel züchte oder irgendein anderes Tier, wo ich einfach so schnelle Umtriebe habe, dass ich da zu einem Zuchterfolg komme innerhalb von wenigen Jahren, sondern wir machen das jetzt seit genau 20 Jahren. Und sind jetzt eben dort, wo wir sind. Und das ist, glaube ich, kann ich ohne jetzt da irgendwie falschen... Ja, ich glaube... Wir sind auf jeden Fall in Österreich Spitze, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, wir sind im österreich-deutschen Raum, glaube ich, ganz vorn dabei mit unseren Tieren und haben jetzt da entsprechend die Vermarktungsmöglichkeiten, was natürlich super ist. Diese Dinge, wie die Vogelhaus gesagt haben, mit ja, das brauchen sie alles für die Verdauung und so weiter, diese Dinge, wenn sich hier unsere Kühe angeschaut habt oder wieder in Erinnerung ruft, umso mehr hornlos die sind, umso mehr hornlos Genetik die haben, weil da gibt es ja auch wieder Abstufungen, mhm, mischerbig hornlos, reinerbig hornlos, mhm, umso mehr prägen die einen komischen Höcker am Hirn auf, aus. Vielleicht ist euch das auch gefallen, dass die so einen komischen Eierkopf haben. Mhm. Schaut jetzt für den, der hörnertragende Kühe gewohnt ist, die es ja eigentlich de facto nicht mehr viel gibt. Mhm. Das muss man eigentlich schon sagen. Mhm. Aber ein enthorntes Tier, also ein Tier, wo das Horn mit einem Brennstab ausgebrennt worden ist, was ich als Bub machen habe dürfen bei uns daheim und was auch für mich eine große Motivation war in Richtung Hornloszucht, dass ich das ja nie wieder tun muss. Der Schädel von so einem Rind schaut anders aus als wie der Schädel von einem genetisch hornlosen Rind. Mhm. Weil die da oben einfach dieses Hörnervolumen kompensieren im Schädel, in der Stirn.
Ja. Es ist spannend, also man muss wahrscheinlich wirklich unterscheiden jetzt bei dieser Darstellung zwischen hornlos, also genetisch hornlos, oder ein Tier, das halt ohne Hörner auf die Welt kommt, weil was du nicht hast von Anfang an, das geht da so
gesehen. Nein, die genetisch Hornlosen kommen ohne Hörner auf die Welt und die anderen kommen mit Hörnern auf die Welt und denen werden sie...
Das meine ich ja. Das ist ja, wenn du ohne Hörner auf die Welt kommst, geht es da vielleicht ja nicht ab. Ja? Aber das Enthornen ist eher das Problem, glaube ich, oder? Und das wird oft wahrscheinlich vermischt. Ein enthorntes Tier, wo man dann sagt, okay, das unterstützt jetzt vielleicht nicht, diese Form der Enthornung, weil dem Tier fehlt dann halt etwas am Kopf, das was vorher da war und dann nimmer. Oder wenn ich gleich ohne Hörner auf den Kopf, ohne Hörner auf die Welt komme, dann geht es mir auch nicht ab. Dann ist das auch irgendwie kompensiert wahrscheinlich über die Zucht oder sonst was. Dann muss man den Unterschied auch machen.
Ja, das ist ein großer Unterschied.
Hornlos zwischen Enthornung.
Ja, das ist ein ganz großer Unterschied. Ja. Und wenn man einmal in seinem Leben gesehen hat, was für irre Schmerzen ein Hornbruch oder ein abgezogenes Horn verursacht.
Und wie das blutet.
Also, das wüsst kein zweites Mal sehen. Und ich habe, wie Tendenzen in die Richtung losgegangen sind, mit Enthornungsverbot und so weiter, Fotos gesammelt von mir und von anderen Betrieben, von so richtig blutigen, wie du sagst, Bilder mit abgebrochenen Hörner und so. Weil ich mir gedacht habe, ich möchte das wirklich auf die harte Tour angehen und dafür auch Aufmerksamkeit kriegen und auch als Werbung jetzt für unseren Weg. Ja. Habe das aber dann bleiben lassen, weil das einfach wirklich so arg ist. Und Hörner brechen können sie sich im tiergerechtesten Stall. Wenn die irgendwo sie wetzen, kann das passieren, wenn die irgendwo hängen bleiben. Ich weiß schon, man kann so bauen, dass auch das nicht möglich ist. Aber auch wenn die genug Platz haben und sogar auf der Weide, können sie sich gegenseitig verletzen. Hm. Und das sind alles schon Schmerzen, die jetzt nicht ohne sind. Es gibt natürlich die Befürworter von der Enthornung, die sagen, okay, bevor sie die als Erwachsene ein Hörnl bricht, enthorn ist lieber, weil das ist ein Klacks dagegen, weil es Kälbe und das hat es dann eh vergessen und so weiter. Mhm. Aber das möchte ich jetzt nicht so schnell lassen. Mhm. Ich bin überzeugt, dass unser Weg ein Weg ist. Vor allem, wir werden es, wie gesagt, nicht so schnell schaffen, dass man die wirklich horntragenden Tiere an gerechten Stall bauen, der sehr rächend. Mhm. Ich meine, es gibt dann die Hardcore-Hornbefürworter, die sagen, Anbindehaltung ist am gescheitersten. Mhm.
Aber es wird irgendwann mal, sagst du, deiner Meinung nach, das Enthornungsverbot kommen. Das heißt, man hat dann entweder Tiere mit Hörnern, mit den entsprechenden Vor- und Nachteilen und Haltungsformen. Ja, oder man hat dann einfach genetisch hornlose Tiere und entscheidet sich für den Weg. Aber diesen Zwischenweg, ich fange mit Hörner an und schneide sie dann irgendwann ab oder entfahren sie,
oder
dann wird es einfach nicht mehr gehen.
Nein, sicher nicht. Mhm. Definitiv.
Okay, ja.
Also es kommt viel früher, als ein Kastrationsverbot jetzt in der Schweinehaltung kommt. Das Enthornungsverbot, weil das kriegen wir ja jetzt.
Ist da der öffentliche Druck so groß, dass das einfach, sage jetzt mal, Tierquälerei ist, oder ist es eher eine Sache, die von den Bauern aus den Bauern kommt, dieser Druck dahin?
Oder glaub, woher kommt das? Ja, der öffentliche Druck ist da, glaube ich, nicht so da, weil das Bewusstsein gar nicht so da ist.
Mir ist das Thema Horn, das war mal eine Zeit lang, war das sehr stark in den Medien, habe ich so in Erinnerung, jetzt. Und jetzt aber nicht mehr so.
Also ich glaube auch nicht, dass es ein Thema ist, wenn du einem Menschen ein Bild von einer Kuh ohne Hörner zeigst und sagst, die wurde als Kalb enthornt, dann finden sie es urarg. Also das ist das, was ich erlebt habe, aber sonst.
Es ist nicht mehr so, also in den Medien.
Jetzt zur Verteidigung für die Enthornung, die findet heute ganz anders statt, als wie ich ein Bub gewesen bin. Absolut. Also da muss halt der Tierarzt das Tier allgemein sedieren und dann kriegen sie noch lokal auch schmerzstillende Spritzen bei den
Hörnansätze. Ja, ne. Es geht zack, zack und es sind ja noch keine Hörner da. Es sind nur
macht man, wenn es jung sind. Ne?
Das ja, in der ersten
Lebenswoche. Gibt es ein Maximalalter, glaube ich, sogar. Aber wir haben das, Gott sei Dank, haben wir das Thema nicht. Mhm. Weil wir mittlerweile eben so weit sind, dass wir fast ausschließlich Kälber ohne Hörner kriegen. Also wir sind von der Herde her praktisch fast 100% hornlos. Ich glaube, wir haben jetzt kein einziges behorntes Tier. Habt ihr eins gesehen?
Ja, ein kleines.
Ja, mit kleinen Hörnern sind zwei. Mhm. Ja. Mhm. Aber und dafür gibt es auch eine ganz kleine Nische. Es gibt immer wieder irgendwo in Tirol oder Vorarlberg oder Salzburg einen Betrieb mit Fremdenzimmer oder für Touristen in der Region, der sagt, und ich brauche den Stier, weil meine Kälber so in Händeln kriegen, weil die Leute kennen die Kur aus der Werbung mit Hörnern.
Mit Händeln.
Mhm. Deswegen will ich das so haben. Also es hat sonst gar keinen anderen Grund. Mhm. Gibt's auch, es gibt auch für die hörnertragenden Tiere Fressgitter. Fressgitter ist dieses Gitter, was haben, was durchfressen im Winterhalbjahr, wenn sie nicht auf der Weide sind. Das ist also ein neuralgischer Punkt, wo es gern zu Hornverletzungen kommt, wenn sie sich schrecken und aus dem Gitter rausgehen. Sie können es, wenn sie in Ruhe, können sie an eine Hörner einfahren in das Gitter, auch in ein normales Gitter. Und wenn sie einen Stress haben und sie donnern zurück, mhm, bricht das Horn. Mhm. Da gab es spezielle Gitter dafür, also die Betriebe, die das haben, die sind da ausgestattet. Aber der Platz, den Platz, den sie wirklich brauchten, können sie nicht bieten. Und ich weiß da schon, von was ich rede, weil wir haben sie ja gehabt, auch bei unserem Betrieb. Und wir sehen auch jetzt, wenn wir hörnertragende Tiere haben, ist jetzt manchmal umgekehrt, dass die Hörnertragenden sie als Junge so richtig ein wenig das als Waffen einsetzen, so richtig ein wenig gefernst, wie wir sagen, verhalten gegenüber die Kollegen. Und sowas kommt, das wissen wir immer irgendwann zurück. Mhm. Und wenn die dann groß sind, dann kann es passieren, dass drei, vier auf ein Behornte losgängen und dass du die Behornte womöglich außer tun musst, weil es arm ist, weil die anderen auf sie losgängen.
Ja. Wird sie gemobbt, weil sie anders ist.
Ja, das ist Mobbing, genau.
Die vierte Person, die bei uns heute im Podcast drinnen ist, nur zur kleinen Information, die sie immer wieder im Hintergrund hört, ist übrigens die Josefa.
Genau.
Die Fünfjährige, gell?
Ja, müssen wir was tun, dass die nicht mehr ganz so laut zum Hören ist.
Nein, ich glaube, die hat man.
Seit keiner Wirbelwind gehört dazu.
Genau. Ja. Gehört zum Hof genauso.
Auf jeden Fall, ja. Die hält uns auf Trab.
Wir sind noch bei der Zucht. Was ich jetzt von deiner Webseite.
Von der prähistorischen Webseite.
Ja, du hast vorher auch von Dinosaurier geredet, also ja, von dem her.
Genau.
Du hast da drauf den Stier, der heißt Fusion PS. Also das ist ja, hört sich ja schon richtig martialisch an und nebenbei steht ein Wort, das heißt Zuchtwert. Mhm. Und da steht 119 dabei. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was heißt das? Warum geht es da?
Also es ist der Zuchtwert sagt darüber, macht eine Aussage darüber, wie seine Genetik praktisch im Vergleich zum Herdendurchschnitt dieser Rasse, nicht zum Herdendurchschnitt, zum Populationsdurchschnitt. Also Population sind jetzt alle Blonde-Aquitaine-Rinder in Österreich.
In
sind
Österreich.
Die Blonde-Aquitaine-Population. Ja, leider ist der Zuchtwert, das ist natürlich eine Katastrophe bei 450 Zuchtkühen, Herdebuch eingetragenen Zuchtkühen, die wir haben von unserer Rasse in Österreich, winzig klar, mini. Und da rechnen wir dann einen Zuchtwert, indem wir die ganze Population hernehmen und dann schauen, das, was er vererbt, also seine Kälber, welche Leistungen bringen. Die Leistungen in unserem Fall sind nicht Milchleistung, weil die kann ich ja nicht messen, weil sie ja nicht gemolchen werden, sondern das ist Fleischleistung. Das heißt, welche Tageszunahmen bringen seine Kälber? Das heißt, wie viel Gramm pro Tag nehmen seine Kälber zu? Mhm. Und wie viel Gramm bringen wieder die Kälber seiner Töchter?
Okay.
Die nächste Generation einfach wieder.
Also das wird auch angeschaut und das wird, es ist ein ganz kompliziertes Programm, ohne Computer ginge das nicht, wo das auch quergerechnet wird von den Geschwistern, von den Vorfahren, also das wird alles mit eingerechnet und so wird halt beurteilt und über diesen Zuchtwert mit einer, wenn er jetzt mehr Nachkommen hat, immer größer werdenden Sicherheit, statistischen Sicherheit, wird einfach ausgerechnet, bringt er im Verhältnis eine Verbesserung zum Herden, zum Populationsdurchschnitt oder eben nicht. Und man kann diesen Wert von 119, hast du gesagt,
glaube ich? 119
schon. Ja, genau. Das ist die Weihnachtskarten gewesen, was du da gesehen hast.
Genau, ja.
Genau, ja. Von 119, das heißt sozusagen, er macht 119%, also 19%, man kann es mit einem Prozentwert gleichsetzen. 100 ist der Durchschnitt, das heißt, genau. der steigt natürlich auch, wenn sich eine Herde, eine Population, ich sage immer wieder Herde, eine Population weiterentwickelt, dann steigt auch dieser Durchschnitt und er ist um 19% besser bei den Fleischwerten. Dann gibt es auch noch andere Werte. Es ist auch zum Beispiel wichtig, dass ein Stier viele lebende Kälber hat. Das ist auch ein Zuchtwert. Wie viel seiner Kälber kommen lebend zur Welt? Also das heißt, macht er recht schwere Kälber, das heißt vom Gewicht her, vom Geburtsgewicht her sind sie schwer, macht er recht breite Becken, das heißt, die kommen durch das Becken der Mutter nicht gescheit durch, macht er recht einen großen Schädel zum Beispiel, macht er einen kurzen oder einen langen Körper, also macht heißt, vererbt er das auf seine Kälber, diese Dinge. Dann ist auch die Trächtigkeitsdauer beeinflusst der Stier. Das ist was, auf das wird in Europa überhaupt nicht geschaut. Wir schauen auf das schon seit Anfang an. Das ist zum Beispiel, gibt es einen Zuchtwert in Kanada, Australien, Amerika zur Gestation Length, also zur Trächtigkeitsdauer, weil ihr müsst euch vorstellen, das Kalb, also so ein Kalb, wie unsere Rasse ist, die wachsen, die nehmen pro Tag 1 bis 2 Kilo zu. Ja.
Im Mutterleib.
Wenn sie auf der Welt sind.
So.
Aber genauso machen sie es, wie du sagst, auch natürlich im Mutterleib. Und den größten Zuwachs hat jedes Säugetier in den letzten Tage und Wochen vor der Geburt. Am Anfang geht ja das ganz, ganz langsam, das kennt man aber auch bei den Menschen vom Ultraschallgefühl und so. Aber am Schluss wachsen sie so richtig. Und wenn die jetzt in der ersten Woche schon eine Zunahme haben von 1,5 Kilo, dann haben sie es natürlich auch in der Woche vor der Geburt in der Mutter. Und wenn jetzt das aber da um 10 Tage die Trächtigkeit länger ist als wie bei einer anderen Kuh, dann hat das Kälbe, wenn das da eine Zunahme hat von 1,5 Kilo in der Zeit, dann habe ich einen Geburtsgewichtsunterschied von 15 Kilo. Und ob das Kälbe mit 40 Kilo auf die Welt kommt oder mit 55 oder im schlimmsten Fall womöglich mit 65 Kilo auf die Welt kommt, hat einen erheblichen Einfluss darauf, ob das Kälbe überhaupt von selber rauskommt aus der Kuh und ob das dann auch überlebensfähig ist, wenn es es schafft.
Und das läuft alles in diesen einen Zuchtwert zusammen?
Das leider nicht, das Geburtsgewicht schon, aber eigentlich ist die Länge das, auf das ankommt.
Ja gut, je länger
drinnen, desto besser. Ich muss diese Länge züchterisch bearbeiten und das machen wir für uns. In Österreich wird das nicht gemacht, in Europa wird das nirgends gemacht. Also wenn du halt, die Rasse stammt aus Frankreich, wie gesagt, wenn du halt künstlich besamst, was wir auch machen, also wir tun sehr viel künstlich besamen, um züchterisch weiterzukommen, also das mache ich selber, mit nur dem besten Sperma, was es halt weltweit gibt, aus Frankreich, Dänemark, Kanada, Australien, Amerika.
Das kauft man international ein, oder wie?
Genau, ja. Da gibt es eben Spermahändler und Zuchtorganisationen, über die kannst du das kaufen. Ja. Und da muss man halt, ja, ich meine, wir sind da super vernetzt, also wir sind super vernetzt eigentlich mit vor allem Kanada und Australien, mit den Züchtern dort. Facebook macht es möglich. Das ist halt es um und auf, dass du vorne dabei bist. Dass du wirklich, wenn du der Erste bist mit einer Genetik, und das war mir sehr oft, dann bist du einfach vorne und dann hast du den Vorteil dann beim Zuchtviehverkaufen. Und da schauen wir auf das bei der Stierauswahl, Trächtigkeitsdauer zum Beispiel auch.
Das ist, glaube ich, aber ganz gut erklärt, wie so Zucht, auch diese Arbeit des Züchters ein bisschen abläuft und auf was man da alles zum Schauen hat, oder?
Es ist ein Streifschuss, ein kleiner. Ich meine, die Franzosen haben mit diesen Sachen gar nicht die mehr Freude. Die Franzosen haben auch mit der Hornloszucht keine Freude gehabt, weil der Franzose will ein schönes Tier.
Das hat Hörner.
Das hat Hörner, da muss die Fellfarbe passen, da muss der Bereich rund um die Augen muss hell sein und das Maul so und so und so und so. Und da gibt es dann Verhältnisse von den Längen und Breiten und so weiter, die gerechnet werden. Die Viers sind zum Beispiel in Frankreich komplett wurscht, weil das Viech steht auf der Wart rund um den Hof oder halt im Stall, aber gehen muss das nicht recht viel. In Kanada zum Beispiel sind die Viers das Wichtigste, weil die tragen das Tier. Also das heißt, der Franzos sagt, was interessieren mich die Beine, die werden weggeschnitten, die essen wir ja eh nicht. Er interessiert der Lungenbraten und er interessiert halt das Bayerin- und Rostbraten. Aber der Rest von die oben zu, das interessiert den nicht. Aber der Kanadier weiß, wenn das Tier nicht die 3 Kilometer zur Wasserstelle gehen kann, dann weil die Viers schlecht sind, dann weiß das.
Das heißt, es ist eigentlich national oder geografisch recht unterschiedlich, wie dann diese Zucht Zucht, wie sagt man in der
Kriterien
und Formeln sind.
Okay. Ja, das ist natürlich geografisch, also von den Rahmenbedingungen her.
Genauso wie du im besten Fall das Viech an den Standort anpasst und nicht umgekehrt. Ja. Aber nur im besten Fall.
Ja, wir haben noch so viele Themen, über die mit denen das reden. Wir müssen noch ein bisschen über deine anderen Tiere reden, weil sie sind ja nicht die einzigen Tiere, die bei dir oder bei euch im Hof leben. Warum nicht nur die Rinder, warum auch Pferdeln, warum auch Schweineln, warum? Das tut mir viel.
Also da sind überall ganz ausgeklügelte betriebswirtschaftliche Überlegungen stehen da überall dahinter. Das ist alles durchkalkuliert bis ins Letzte.
Befürchtbar, ja.
Genau.
Alle lachen. Scheiße, okay, dann muss ich es anders
Konzept probieren. Konzept der Ironie ist uns durchaus bewusst.
Ja. Nein, es ist, vieles hat sich einfach ergeben. Ja. Und wir sind hundertprozentig überzeugt, dass einfach Diversität in allen Bereichen, also auch am Ocker, einfach total wichtig ist und total viel letzten Endes ja auch Risiko wegnimmt und damit auch wiederum doch dann betriebswirtschaftlich, weil es nur das, was am Schluss für den gesamten Betrieb rauskommt, betriebswirtschaftlich relevant ist. Und es gibt natürlich auch so Überlegungen, wenn ich jetzt an die ersten biologisch-organischen Gurus, jetzt ist mir nichts anderes eingefallen wie Gurus, ist egal. Müller, Rusch oder Steiner oder so, wenn man von denen, also biologisch dynamisch ist das dann, sie das durchlässt, dann heißt es überall, also möglichst von jedem Viech sollte man was haben, weil es einfach da Synergien gibt. Vor allem jetzt auf der Weide gibt es Synergien, nährstoffmäßig gibt es da Effekte, die einfach sie positiv beeinflussen. Und wenn du halt einfach nur spezialisiert bist auf ein Tier, Ort, was ja heute der Standard ist und was auch von uns gefordert wird, auch von der Beratung so beraten wird und wo es halt einfach hingehen muss, weil das halt einfach ist, weil das leicht in eine Abhängigkeit zu bringen ist, etc. Das hat halt Nachteile. Und wenn ich halt, ein einfaches Beispiel ist auf der Weide, wenn ich halt auf der Weide meine Rinder habe und ich habe dort nur Rinder, dann habe ich Geilstöhn. Geilstöhn sind die Stöhn, wo die sozusagen hinscheißen. Dort fressen sie einmal in die nächsten Tage nicht zu, wie wo sie einmal in einem Geschäft verrichtet haben. Ja.
Das Logisch, starten wir auch nicht.
Don't eat
where you shit. Ja. Ja. Und wenn du dann Pferde dazu tust oder Pferde hinterher hin tust, dann fressen die Geilstöhn. Das ist super. Dann ist das angefressen und nur groß, was angefressen wird, treibt wieder frisch jung an und wird dann auch beim nächsten Mal wieder gefressen. Wenn du dann auch noch Hühner hast, die da deine Kuhfladen und deine Pferdeknödel auseinanderkratzen, dann verrotten die schneller, werden von den Würmern gefressen, dann hast du da auch noch einmal einen Effekt. Dann geht es noch weiter, dann gibt es Parasiten, dann gibt es gewisse Würmer eben, die sich vermehren, die über den Kot ausgeschieden werden, wo zum Beispiel der Wurm, das Wurmei, die Wurmlarve, die von einer Kuh kommt, fürs Pferd nicht gefährlich ist und das Pferd die frisst und damit unschädlich macht und umgekehrt. Und die Hähner kratzen dann den Rest noch auseinander und beseitigen da wieder was. Du hast bei jedem Tier einen anderen Bedarf an Nährstoffe und jetzt Viech frisst was anderes. Das ist das eine. Und das andere ist, dass jetzt Viech auch andere Ausscheidungen hat, was auch wieder gut zusammenpasst. Da ist mehr Kali beim Rind drinnen, mehr Phosphor beim Schwein drinnen. Und
ihr nutzt den ganzen Mist für eure Flächen.
Genau, ja. Es ist viel auf der Weide, das heißt, so viel Mist haben wir gar nicht, weil das halbe Jahr sind die Rinder 100% draußen. Also die kommen auch nicht in der Nacht in den Stall, sondern die sind zu 100% auf der Weide im Sommerhalbjahr. Ab jetzt, nach der nächsten Kälteperiode, geht es aus, schrittweise auf die Weiden, werden sie hingeführt. Sind dann so 10 Gruppen ungefähr bei den Rinder. Also das heißt, die sind nicht alle in einer großen Herde, sondern die sind auf viele kleine Weiden verteilt. Und die Schweine halt, ja, zur Zeit nur in Hofnähe. Wir werden mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt mit der Schweinepest. Und die Hühner, unsere circa 100 Hühner haben die ganze Welt als Auslauf.
Ja, die sind ziemlich verteilt, wenn man sich
der
so
umschaut. Der Biokontrolleur hat ein Riesenproblem gehabt, weil wir haben keine Quadratmeter sagen haben können, haben wir gesagt, du kannst hinschreiben, was du willst.
Eh alles.
Ja, die kennen da keinen Zaun, ne?
Nein, also es ist einfach, und uns taugt es. Das muss man halt auch sagen. Und was natürlich auch ist, wir machen ja Direktvermarktung auch. Und wir brauchen Eier, wir brauchen ein Schweinefleisch, wir brauchen ein Rindfleisch.
Mhm. Getreide habt ihr auch, oder?
Ja. Wir haben einen Ackerbau, der auch als erster Linie, in erster Linie der Direktvermarktung dient. Also das heißt, wir haben im Prinzip alles, was an Getreideorten bei uns wächst, bauen wir auf unsere Felder an. Nicht alles jedes Jahr, manche Dinge nur alle zwei Jahre, wo wir eben weniger Mengen brauchen für die Direktvermarktung. Und das Futter für die Tiere.
Das baut ihr zu 100% selber an?
Ja, heuer wird uns das Getreide ein bisschen zwängen. Wir werden wahrscheinlich was zukaufen müssen. Aber das Ziel ist eigentlich vom Betrieb, eigentlich will ich keinen Lastwagen am Hof haben. Das war so die Vision. Nichts zukaufen, nichts verkaufen in großen Einheiten. Aber zukaufen tun wir, wir haben jetzt Stroh zugekauft, weil wir zu wenig Getreide gehabt haben, daher zu wenig Stroh. Das funktioniert nicht jetzt, ja, dass wir da rauskommen, also heuer haben wir immer Stroh zukaufen müssen.
Du hast gesagt, das war recht trocken und deshalb war zu wenig Getreide und deshalb zu wenig Stroh.
Ja, da sind wir jetzt schon eigentlich, vergangenes Jahr war ja nicht trocken, aber wir waren, sind ins Hintertreffen gekommen die letzten zwei Jahre schon. Und
also da habt ihr die Reserven nur aufgebracht, oder?
Ja, oder irgendwie uns umgerät und auch Bestand reduziert, Rinder verkauft, weniger gemacht, dass wir ausgekommen sind.
Okay. Aber man kann es nicht genau berechnen. Also es kann sein, dass man zukaufen müssen, richtig drüber, außer man hat viel zu viel.
Wir bauen dann, das System nicht auf Zukauf auf. Mhm. Also wir kaufen auch kein Eiweißergänzungsfutter oder so zu. Es ist auch die Schweinehaltung jetzt oder die Hühnerfütterung oder auch die Kälberfütterung, weil die Kälber kriegen ein bisschen an Schrot im Winterhalbjahr dazu. Ist jetzt nicht brutal durchgerechnet und irgendwie kalkuliert, so wie wir es in der Schule einmal gelernt hätten, sondern da bestimmt eigentlich das Angebot, die Ration, was wir haben. Kriegen's. So wird das Kraftfutter zusammengemischt und das kriegen sie und das in Ausnahmefällen ergänzen wir es, aber normal, also momentan gibt es nichts Betriebsfremdes, was verfordert wird.
Wie seid ihr eigentlich auf diesen, du hast zwar gesagt divers, glaube ich, wie seid ihr eigentlich auf diesen diversen Zugang kommen, dass ihr einfach jetzt merkt, okay, die Ros fressen direkt beim Mist herbei, etc. pp. Und du kannst mit dem Mist ergänzen sie die Inhaltsstoffe von den Düngen. Wie kommt man da drauf? Habt ihr das gelernt? Habt ihr das gewusst? Habt ihr es einfach probiert? Wie kommt man da drauf?
Also in der Schule haben wir es nicht gelernt. nicht in der Schule.
Ja.
Woher ja, es ist so, du lernst, wenn du jetzt dich für Bio interessierst, lernst du andere Leute kennen. Wir haben eben einfach auch wirklich viele Betriebe angeschaut und das sind dann einfach Leute, die anders denken. Du hast zum Beispiel auch nicht den Kunstdünger und nicht das Spritzmittel zum Reparieren von Fehlern, die du gemacht hast, sondern du musst ja überall vorausschauend arbeiten und du musst einfach schauen, dass du Fehler gar nicht machst und es nicht so weit kommen lässt, weil du hast diese Feuerwehrmaßnahmen wie chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und dann mineralischen Dünger hast du nicht. Und das
Macht erfinderisch
und das kommst gleich einmal drauf und das hörst du halt auch von Kollegen, dass halt Diversität im Pflanzen- und Tierbereich einfach ja, das Risiko kleiner macht und die Probleme weniger macht. Und ja, am Acker ist es eben so, dass ich das kurz aufzähle. Wir haben beim Getreide haben wir Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Dinkel, Emmer, Einkorn.
Also auch alte Sorten.
Ja, also es ist bei den Sorten so, dass wir in der Regel langstrohige Sorten haben. Langstrohig, weil wir Stroh brauchen. Langstrohig, weil langstrohig heißt, es kommt weniger Licht am Boden. Ich habe eine bessere Konkurrenz gegenüber Unkräuter. Das wächst in Unkraut leichter davon. Und schauen bei den Sorten sehr wohl auf das, mit einem ja selber Brot backen und Mehl verkaufen, dass halt die Inhaltsstoffe passen, dass die Qualität passt. Qualität ist schon sehr oft einfach umgekehrt proportional zur Quantität. Du hast auch dann schlechtere Erträge. Auch im Bio-Bereich gibt es ja Qualität und bessere und schlechtere Qualität. Und ein Weizen, der jetzt sehr viel Ertrag macht, hat in der Regel dann vielleicht eine schlechtere Qualität. Also wir schauen überall mehr auf die Qualität.
Okay.
Ja, dann geht es weiter. Dann haben wir halt Leguminosen als Stickstoffsammler. Das sind Erbsen, Pferdebohnen eigentlich nicht mehr, nur mehr in der Zwischenfrucht. Und dann halt das Kleegras. Luzerne-Kleegras in der Regel ist bei uns mit in der Fruchtfolge. Also das heißt, am Acker wird ja nicht jedes Jahr das gleiche angebaut. Da gibt es ja einen Wechsel. Und da wechseln nicht nur verschiedene Getreidesorten, sondern immer wieder kommt einmal ein Kleegras hin. Also das heißt, das ist im Prinzip, die Schweizer sagen sogar so Kunstwiese, nennen die das. Und das bleibt da mehrere Jahre. Das heißt, da hat der Boden eine Ruhe.
Da wird der Boden ein paar Jahre nicht bearbeitet?
Maximal 5 Jahre, weil die EU uns nicht länger lässt. Weil wir ja wieder Saatgut und Dünger kaufen sollen. Deswegen müssen wir es nach 5 Jahren umpflügen oder umpflügen tun wir nicht, umbrechen, wieder was anderes anbauen. Das ist wie ein Wiesen im Prinzip. Von der Zusammensetzung her ein bisschen anders, vor allem, weil wir Luzerne dabei haben. Luzerne aus dem Grund, weil es trockenheitstolerant ist, weil in trockenen Jahren was wächst, weil es ein hochwertiges Futter ist, weil es viel Eiweiß hat, viel Stickstoff aus der Luft holt. Es ist, wie gesagt, eine Leguminose, die eben in Symbiose lebt mit Knöllchenbakterien, die den Luftstickstoff binden können, der Pflanze zur Verfügung stellen und die auf die Art dann erstens ein Eiweiß in meine Futtermittel bringen, also in das Heu oder die Silage, die wir draus machen, und eben auch einen Stickstoff in den Boden bringen über die Rückstände dieser Pflanze, was dann wieder für die Folgekultur, zum Beispiel für einen Weizen, wichtig ist. Dieses Kleegras wird auch beweidet, jetzt nicht im Anlagejahr oder im zweiten oder im dritten Jahr. Im dritten Jahr fangen wir dann an, dass wir beweiden. Und im vierten, fünften Jahr wird es dann zunehmend beweidet. Wie wir die Schweine nur auf der Weide gehabt haben, sind dann im letzten Jahr über den Winter die Schweine hingekommen auf diese Flächen.
Okay. Und das weiß man oder kommt man da einfach so nach und nach auch durch das Netzwerk, das man sich aufbaut, drauf? Weil die Frage war ja, woher kommt dieses Wissen oder wie kommst du da drauf? Ist das halt mit diesem Bio-Netzwerk auch gewachsen, dass man diese Dinge ausprobiert oder gibt es so das Lehrbuch, nachdem man da arbeitet? Oder?
Lehrbuch gibt es, glaube ich, gar keins. Ja. Es gibt viele Lehrbücher, aus denen man sich was holen kann. Ich bin kein Leser, ich lasse lesen, meine Frau lest ein bisschen.
Wie erklärst du dann?
Ich schlafe sofort ein, wenn ich das Lesen anfange. Ja. Ich habe viele Leute, die ich anrufen kann. Ja. Und mittlerweile ist ja WhatsApp eigentlich in bäuerlichen Kreisen das Medium zum schnellen Probleme lösen und zum Informationen beschaffen und zum Vernetzen. WhatsApp-Gruppen habe ich keine Ahnung wie viel. Ich lese nicht annähernd alles, was da drinnen geschrieben wird. Also es ist wirklich ein Pool, der unendlich groß ist und wo du unendlich schnell Lösungen hast für deine Probleme, wenn es die richtigen Leute halt
ja, Netzwerk hast. Wieder, ne?
Ja, genau. Ja. Und irrsinnig viel probiert. Also wir haben ja exakte Versuche gemacht mit Wiederholungen, wo wir alles ausgemessen haben, alles beschüttet haben, haben auch zusammengearbeitet mit der Versuchsstation in Lambach jahrelang, mit der AGES früher zusammengearbeitet. Also wir haben Sortenversuche bei uns da gehabt mit, weiß ich nicht, 20, 30 Sorten von Mais zum Beispiel oder so. Wir haben irrsinnig viel probiert und jedes Jahr halt irgendwie wieder was Neues probiert. Bin aber da nicht mehr so eifrig wie früher.
War schon ausgelernt oder warum?
Oder deinen Weg gefunden?
Zwängt Zeit in erster Linie. Weg gefunden auch. Leute, die ich fragen kann, die es schon probiert haben, wo ich selber nicht drüber fallen muss, ist praktisch. Ja. Schaut nicht. Und ja, es ist in erster Linie schon eine Zeitgeschichte. Auf jeden Fall.
Das glaube ich. Du hast jetzt von sehr viel von Netzwerken gesprochen, aus denen du dir auch Informationen holst und dich auch vernetzt untereinander mit Bauern. Wie wichtig sind soziale Netzwerke für Landwirte und Landwirtinnen? Oder für dich im Speziellen?
Das war jetzt ein Fingerzeig, weil ich oft geschimpft werde, dass ich nicht gescheit gendert.
Ach so, nein. Aber ich ja auch nicht. Das war, ja.
Ja. Nein. Also ich glaube jetzt einmal, wenn es jetzt darum geht, uns Bauern wir haben auf jeden Fall ein Imageproblem. Das hat die Landwirtschaft, hat das. Warum hat die Landwirtschaft das? Weil einfach die Landwirtschaft ja überhaupt keinen Grund gehabt hat, ihr Image irgendwie zu pflegen. Weil warum denn? Der Bauer sagt, das ist mir scheißegal, ob irgendwer meine Milch cool findet und kauft oder nicht, weil die Milch halt der Tankwagen und die Schlachtkuh halt der andere Lastwagen und das Getreide, das kippe ich im Lagerhaus ab. Wer ist ein Kunde? Wer ist ein Konsument? Was interessiert mich der? die zahlen wir ja das und die kaufen wir ja das auch. Was sollen die das machen? Und das haben die auch gemacht oder eben nicht gemacht oder eben nicht in unserem Interesse gemacht. Und unsere Vertretung, also die Standesvertretung, hat sowieso nie gemacht oder zumindest in meinen Augen halt nie gescheit gemacht, weil die auch nicht wirklich was davon gehabt hat, wenn jetzt wir ein positives Image haben, weil das sehen wir ja bis heute, dass leider die auch ihre Netzwerke haben und bedienen und dass halt der Standesvertreter ja sehr oft nicht nur uns vertritt, sondern auch halt in einem Lagerhausvorstand ist, in einem Reckervorstand ist, in einem Produktenhändler irgendwo involviert ist, in der Molkerei sitzt und so weiter. Mhm. Und da halt auch Interessen vertritt und da halt zu Konflikte kommt. Mhm. Ich glaube, dass es jetzt halt, wo es halt da jetzt teilweise Leute probieren, da jetzt halt die Konsumenten zu informieren über das, was die Bauern machen, das manchmal gewaltig nach hinten losgeht, weil man den Konsumenten ja über Jahrzehnte angelogen hat. Wenn heute ein Schweinebetrieb stolz ist auf sein konventioneller Schweinebetrieb, ein konventioneller Hühnerbetrieb, wobei, dass man keiner vorwirft, ich tue konventionell Bio ausspülen oder da polarisieren probieren, aber ich sage nur, einer, der halt Schweine, Rinder, Hühner produziert, so wie es halt jetzt die letzten Jahrzehnte Standard war, sagt, jetzt mache ich ein cooles Video und jetzt mache ich mein Studio auf und renne mit der Kamera durch und jetzt sage ich euch das, wie super wir drauf sind, weil ich habe den Roboter für das und den Roboter für das und das rechnet mir der Computer und das macht der Computer und da mache ich den Hormontest, dass ich das weiß und das und das und das und das ist alles super cool. Ich meine, das ist alles eine Wissenschaft, die so vielfältig ist, dass keine andere Sparte, glaube ich, oder keine andere Berufsgruppe überhaupt so viel wissen muss, weil wir sind ja im Prinzip mittlerweile alles außer, weiß ich nicht, Atomphysiker. Aber du musst ja schon gleich alles wissen, heute, wenn du einen Betrieb führst. Wenn der das macht und das plötzlich alles herzeigt, dann fällt die Leute der Bissen aus dem Mund, weil sie einen Schock haben. Weil die haben ja, das Schweinderl in der Werbung hat ihnen erklärt, dass das so und so ist mit dem Bauer. Und in der Ammer-Werbung sehen sie, wie super die auf der Wiesn umeinander rennen. Und auf einmal sehen die Scheiße. Da fuhr der Roboter, da möchte der Roboter, da putzt der Roboter den Dreck weg und die Eier, das geht so und so und beim Schwein, da sind halt so und so viele in einer Abtei und sehen, außer wenn es als Ferkel in den Stall geführt werden und als fertige Sau in den Schlachthof geführt werden, nie eine Sonne und die auch nicht, weil das ist meistens in der Nacht und dann produziere ich nichts anderes wie ein Vegetarier. Fleisch essen die keins mehr, die Leute, die so schockieren auf die Art. Und wie gesagt, es macht es niemand für uns, deswegen müssen wir es selber machen. Also es können nur wir selber machen. Ja. Also wirklich authentisch herzeigen, wie wir produzieren, können nur wir selber. Und wer jetzt auf die Schiene setzt, dass er sagt, ich mache billig und ich mache Masse und ich muss die Welt ernähren, weil das wird uns selber gesagt, wir müssen die Welt ernähren. Wir können unsere eigenen Familien nicht mehr ernähren, aber die Welt soll man ernähren. Die meisten Bauern können eigentlich rein aus der Landwirtschaft ohne Ausgleichszahlungen und Förderungen können die einer eigene Familie nicht ernähren. Sie hören aber dauernd, die Welt müssen sie ernähren. Deswegen müssen sie so und so produzieren. Wir können es uns nur selber machen.
Ja, aber wie denn? Weil du sagst es selber, wenn man jetzt aus normaler Bauer, ja, normal arbeitenden Bauer, nehmen wir wirklich Schweine oder Hühner, weil das sind die was so auch in den Medien waren. Wenn du da jetzt ein normaler Betrieb die Tiere aufmacht und du schaust rein, sagst du selber, du triffst auf ein Realitätsverständnis, das einfach ganz anders geprägt ist, weil andere Leute dafür quasi die Werbung gemacht haben, die Bauern selber halt nicht. Und jetzt zeig dir mal, wie es wirklich ist. Ja? Und dann trifft er aber auf eine komplett andere Realität. Was soll denn passieren, wie dass das dem einmal quasi das Ding aus dem Mund fällt? Wie macht man denn das, dass das nicht passiert, dass man sich die Shitstorms, wie das dann so schön heißt, der Sport? Oder muss man da einfach erst einmal durch dieses Valley of Shitstorm durch, bis man dann wieder die Realität zurückerobert hat?
Also das wird für viele Betriebe wird's gar keine Möglichkeit geben. Für die. Die müssen halt die Entscheidung treffen, mache ich da weiter? Produziere die Masse, mit der ich anscheinend die Welt ernähre? Dann muss ich aber auch damit rechnen, dass ich halt irgendwann einmal mit einem Preis zufrieden sein muss, dem halt wer anderer macht für mich und der halt vielleicht nicht unbedingt kostendeckend ist. Das geht dann in Richtung Noch mehr Masse, damit ich halt das Familieneinkommen da halten kann. Mhm. Deswegen haben wir ja auch dieses Wachstum der Betriebe, was auch wiederum diesen Strukturwandel, was das coole Wort für jeden Tag bringt, irgendwer seinen Nachbarn um, also betriebsmäßig, mhm, bocht seinen Nachbarn. Das hat man auf der einen Seite und die anderen werden halt sie überlegen müssen, ob sie vielleicht was verändern. Und sobald sie was verändern, können sie das auch herzeigen. Sobald sie von diesem Standard produzieren Wecker schaffen, mhm, denke ich, können sie es sofort herzeigen. Wenn sie ein bisschen Verbesserungen machen, wenn sie herzeigen, schaut her, ich mache jetzt das und das, nein, ich mache jetzt da für meine Schweine einen Auslauf dazu. Ich müsste das nicht, weil ich bin ja nicht Bio und gar nichts, aber ich mache das, die Schweine geht es damit besser und so. Aber die Frage ist, finde ich, wenn der mir das abkauft, und die gibt es mittlerweile, es gibt schon diese Initiativen, es ist natürlich schwierig, dass sie die finden, yeah, aber das wird zunehmend, glaube ich, ein Thema, aber das wird nur dann ein Thema werden können, wenn die Konsumenten auch wissen, was sie kaufen. Da sind wir dann aber bei der Herkunftskennzeichnung, da sind wir dann bei einer Tierwohlkennzeichnung und so weiter.
Ja, bin ich ganz bei dir, aber was ich denke, was sehr wichtig ist, weil du jetzt gesprochen hast davon, dass wenn man jetzt Landwirtschaft herzeigt, so wie sie momentan ist, und mhm, das ist halt standardmäßig, zum Beispiel bei Schweinen auf Vollspaltenböden, sind die Menschen total schockiert. Mhm. Da gebe ich dir recht, aber wenn wir jetzt sagen, wir haben einen Vollspaltenboden und dann machen wir was besser und das zeigen wir dann erst her, dann kapieren die Menschen doch nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Die finden das immer noch Arsch und kapieren, mhm, nicht, vielleicht im schlimmsten Fall, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Also wenn man den Status quo nicht herzeigt und das in einem Kontext erklärt und erklärt, wie es generell funktioniert, wie Schweinehaltung, Rinderhaltung, wie auch immer im Durchschnitt so ausschaut und auch vielleicht, was es für Unterschiede gibt, dann wird man diese kleine Verbesserung, die man dann tun kann, auch nicht wahrnehmen, denke ich mir.
Die das so ein bisschen machen und so, ist ja klar, die werden um das letzten Endes ist ja polarisieren, nicht umgekommen. Ich meine, ich zeige das her, was ich mache. Ich zeige das her, was bei mir gut geht, was bei mir auch schlecht geht, versuche ich auch zum Herzeigen. Und ich versuche vor allem auch, dass ich einen entsprechenden Preis kriege für meine Produkte. Und der eine oder andere wird sich vielleicht was abschauen davon. Und das ist jetzt, sagen wir, für mich die Motivation, dass ich jetzt sage, Social Media, mhm, und diese Dinge, die ich als ganz, ganz wichtig finde, weil es ist vor allem momentan nicht die einzige Möglichkeit, dass du irgendwas herzeigst, weil du kannst ja nicht die Leute auf dem Hof einladen. Momentan ja, halt ja, schwierig.
Einfach jetzt Corona-bedingt, meinst du?
Genau, ja. ist Social Media und da wiederum versuche ich einfach immer wieder Leute zu ermutigen, dass das auch machen sollen, dass das auch herzeigen sollen. Mhm. Es müssen einfach viel, viel mehr werden, weil es gibt nicht viele Bauern, die das herzeigen. In Österreich kenne ich nicht viele Bauern, die herzeigen, wie es wirklich arbeiten. Da gibt es einen Imagefilm, der gemacht wird mit der coolen Musik, mit irgendeinem Nachrichtensprecher, der dazu redet. Okay. Der wird aber meistens eh schon vom Verarbeiter oder von der Supermarketten gemacht. Aber dass Bauern das herzeigen, tun sie nicht. Aber Bauern schreiben ja heute keine Rechnung mehr, da fängt es ja schon an. Welcher Bauer hat überhaupt einen Rechnungsblock daheim? Ich muss sich einmal vorstellen, ich kenne keine Branche. Kennt ihr einen Tischler, der das so macht wie in der Landwirtschaft Standard, dass der sagt, du, oder dass ich jetzt einen Tischler beauftrage und sage, machst mir du eine Küche? Und der sagt, ja, und dann liefert der die Küche und ein Jahr später sage ich ihm dann, was ich ihm zahle für die Küche und ich schreibe die Rechnung für einen Tischler und so weiter. Das ist ja völlig absurd. Hm. Also der Bauer muss wieder die Rechnung selber schreiben. Der Bauer muss einen Rechnungsblock haben. Wenn ich heute zu einem Betrieb komme und er mir gebrauchte Maschine abkaufe und ich sage, ich brauche eine Rechnung, dann kann es mal passieren, dass der sagt, du, ich darf da keine schreiben. Sage ich, warum nicht? Ja, ich bin pauschalierter Betrieb. Hm. Ich darf keine Rechnungen schreiben. Das tue ich nie. Also das heißt, die Bauern kennen das gar nicht mehr ganz oft. Weil die Molkerei kauft mir die Milch ab, da schreibt aber die Molkerei die Rechnung. Wenn aber der Futtermittelhändler mir ein Futter bringt, schreibt auch der die Rechnung. Also wurscht, ob man was ankauft oder ob man was verkauft, die Rechnung schreibt da wieder andere und nicht ich.
Mhm. Yeah. Aber das ist halt in der Direktvermarktung anders.
Genau.
Und wie kann es jetzt sein, dass wenn man, oder wie könnte es funktionieren, dass wenn man nicht direkt vermarktet, dass sich das ändert? Oder müsste sich das überhaupt ändern?
Ich glaube, das darf sich sofort ändern, wenn die Konsumenten wissen, was kaufen. Es dreht sich alles letzten Endes um das. Es gibt Konsumenten, denen ist das scheißegal, was die da kaufen. Die fühlen sich an mit dem billigsten Zeug. Mittlerweile gibt es auch immer mehr, die müssen das auch. Die zwingt es wirklich dazu. Es gibt ja wirklich mittlerweile Leute, durch ja, Corona bedingt, die sie das Essen zusammensparen müssen und da wirklich rechnen müssen bis ins Letzte. Aber wir sehen bei uns, dass gerade die Leute, die sehr oft, wo man meint, die haben es nicht recht dick, die kaufen bei uns ein. Das sind junge Familien mit Kindern, die kaufen gern bei uns ein. Aber da gibt es ja Möglichkeiten, dass ich halt das Gesamtbudget fürs Essen halt einfach anders einteile und vielleicht ja, zum Beispiel mehr Erdäpfel, weniger Fleisch, solche Dinge. Aber wenn die Leute angelogen werden, von vorn bis hinten und nicht wissen, was sie da kaufen, dann kaufen sie ja, sehr oft halt einfach nach dem Preis. Mhm. Und aber da kommen wir jetzt schon zu der Vision, die ich halt hätte, wie man aus dem ganzen Dilemma rauskommt. Also wir müssen erst einmal, es muss möglich sein, dass möglichst klar jeder weiß, wo kommt es her und wie wird es produziert. Es darf nicht mehr möglich sein, dass bei uns was importiert wird, was dort, wo es produziert wird, mit Mitteln und Standards und vor allem auch Sozialstandards, nicht nur jetzt der Tierwohl- und Pflanzenschutzmittelstandards, dass das dort produziert wird mit Standards oder eben mit keine Standards, was bei uns überhaupt nicht möglich war oder eben verboten ist. Das darf einmal überhaupt nicht mehr sein. Ich meine, das ist ja absurd. Bei uns liegt im Regal nebeneinander irgendein Zeug, wo halt Kinder hackeln, Gift drüber gespritzt wird, die krank werden, die Natur, die Viecher geschunden werden, als wie noch was. Das liegt bei uns neben unseren super mit super Standards produzierten heimischen Lebensmitteln. Also das ist einmal das Erste, das darf in meinen Augen gar nicht importiert werden. Ich weiß, wir sind in der EU und was weiß ich, aber ja, wie wir jetzt gesehen haben, Politik kann eigentlich ziemlich viel und das über Nacht. Wenn uns da gesagt wird, die Politik kann das nicht. Das ist das eine und das andere, man kann halt viel steuern, das wird jetzt schwierig zum Erklären, ich hoffe, ich schaffe das, über mein Steuern, sagen ja Steuern, also die Mehrwertsteuer war ja eigentlich zum Steuern da. Mhm. Und die Mehrwertsteuern ist zum Beispiel was, was nicht die EU festlegt. Ich weiß nicht, ob wir da Vorgaben haben, ob man zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer hergekontert und bei den Lebensmitteln differenzieren kontert. Die Lebensmittel, die in einer Produktion viel Emissionen, Eutrophierung von Gewässern, Tierleid, Nachteile letzten Endes für die gesamte Volkswirtschaft verursachen, die ja dann die Volkswirtschaft wieder zahlen muss, wenn ich halt ein Wasserschutzgebiet errichten muss, wenn ich halt Bäche renaturieren muss, weil es eben belastet sind und, Trinkwasser aufbereiten. Diese Kosten für die Volkswirtschaft, wenn ich die umlege auf diese Produkte, die diese Kosten verursachen, indem ich da mehr Mehrwertsteuer drauf tue, dann wird dieses Billigprodukt, was viel quasi Kollateralschäden verursacht, damit im Laden und im Regal teurer. Mhm. Und im Extremfall konnte sie sogar einen Teil von dieser Mehrwertsteuer, Mehreinnahme gegenrechnen bei dem High-End-Produkt, was nicht bio sein muss, aber was halt einfach möglichst wenig Schäden verursacht, gegenrechnend. Also ich sage jetzt mal, sagen wir, wir haben jetzt ein Backel Käsekreiner, ein Kilo Käsekreiner aus irgendwo. Ja. Null Standard, steht nichts drauf, außer irgendein Fantasienamen, kostet 8 Euro das Kilo. Da tue ich, das müssen wir jetzt mit einem Excel durchspülen, dass wir da ein cooles Ergebnis zusammenbringen. Ich probiere es jetzt einfach. Ja. 8 Euro, da tue ich 50% Mehrwertsteuer drauf. Mhm. 12. Dann habe ich die heimischen Käsekreiner aus heimischer Standardproduktion um 10 Euro. Mhm. Da habe ich die normale Mehrwertsteuer drauf, 10 Euro bei Lebensmittel, 10% bei Lebensmittel. Und dann habe ich irgendein Tierwohl-Label, das mache ich, das kostet ein bisschen mehr und da tue ich nur weniger Mehrwertsteuer drauf, das kostet 12 Euro und ich tue nur mehr 5% Mehrwertsteuer drauf. Und dann habe ich das Premium-Produkt um 14 Euro und dem gebe ich sogar noch eine Negativsteuer. Das heißt, das mache ich billiger über die Steuer. Dann kosten die, das müssen wir jetzt mit einem Excel probieren, am Schluss alle sagen wir 12 Euro. Und dann liegt das super Premium-Produkt neben dem No-Name von irgendwo. Was werden die Leute dann kaufen? Dann haben wir das ganze Problem auf einen Schlag gelöst. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt...
Doch, also im Prinzip, was du beschreibst, ist ja diese Forderung nach einem Thema, das ich nicht unspannend finde, ist Kostenwahrheit. Ja, es einfach ist, im Preis, genau. Einfach die Kosten, du sagst es jetzt über Steuern. Das Thema, was wir auch schon diskutiert haben, ist einfach, dass man die Kosten, die halt entstehen für die Gemeinheit, Gemeinheit. Ja, für die Gemeinschaft, die du halt dann über das Steuersystem, über Steuern etc. Finanzierst, Umweltschäden etc., dass die halt entsprechend aliquot auf die Produkte aufgeschlagen werden. Und dann wird sich so die Annahme derer, die das vertreten, wird sich quasi vieles regulieren, wenn die Preise das entsprechender wiedergeben würden. Also im Prinzip geht es um Kostenwahrheit. Ne?
Ja, und der andere Ansatz ist, dass man die Betriebsmittel, die Schäden verursachen, höher besteuert. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich schwieriger werden. Das ist
irgendwie nur eine Symptombekämpfung, habe ich das Gefühl.
Ja, ich meine, wenn ich jetzt wirklich am Backel erkenne, wie es produziert worden ist, und die Backeln alle gleich viel kosten, dann werden sicher die zum höchsten Standard produziert worden sind, am meisten gekauft. Die anderen werden weniger werden. Es wird Betriebe geben, die schaffen die Umstellung nicht, weil ihr müsst euch einmal vorstellen, das ist ja nicht lustig, wenn ich heute so meine 2000 Schweinemastplätze habe und ich habe da, was weiß ich, wie viele Millionen Euro schon verbetoniert, dann bin ich wortwörtlich einzementiert in meiner Wirtschaftsweise. Dann kann ich nicht sagen, ja, jetzt mache ich halt dann übermorgen mache ich halt einen Auslauf und Bio und das, weil dann ist es wahrscheinlich gar, dann wird die Bank irgendwann sagen, hey, tut uns leid. Ja. Aber in die Richtung glaube ich, dass es gehen konnte. Also das ist jetzt so, hätte ich mich eigentlich vorbereiten können in die Richtung.
Hätte ich extra vorher schon rechnen können
und so weiter. Ich glaube, die Idee ist klar.
Ja, ich glaub. Du musst ja das schneiden, jetzt mein Rechenbeispiel, das war zu lang, aber ja, die Idee ist klar. Mhm. Wir müssen das einfach zusammenbringen. Und ich glaube, dass über die Mehrwertsteuer auch mehr Möglichkeiten gab. Die blöde EU-Ausrede war da nicht so stark. Und hey, wir schaffen jetzt andere Sachen auch EU-weit.
Ja, und wie glaubst du, dass wir zum Beispiel über Kommunikation, wir, meine ich wir alle, von Bauern bis zum Konsumenten und alles, was dazwischen ist, was verändern vielleicht?
Also auf der einen Seite eben möchte ich schauen, dass man Kollegen ermutigt, das Herz an was tun. Sie sollen aber auch ermutigt werden, dass sie den Mund aufmachen. Ich meine, was haben wir jetzt bei einer Versammlung von einer Vermarktungsorganisation, ob das jetzt eine Molkereiversammlung ist oder irgendeine Lagerhausversammlung oder sonst was, wer sagt denn dort was? Wenn dort einer aufsteht und was sagt, dann sind erstens einmal die Hälfte ist gleich einmal sauer, weil dann kriegst du die Würstel und das Bier um eine halbe Stunde später, wenn der jetzt recht lange redet. Das ist das eine. Und das andere ist, wir sind halt einfach so gestrickt, dass wir alle sich mit dem gern verbrüdern, der halt genauso tut wie mir und der auf einmal anders tut, das ist dann der Feind. Wenn wir jetzt eine Inlandsversorgung haben bei der Milchfuhr, konventionelle Milch, glaube ich, sind wir bei 140% in Österreich. Wenn im Dorf einer sagt, jetzt mache ich die Kühe da wie zu viel und Roboter hin und das, ich bin halt alle bei den Milchbauern. Dann ist das der Coole. Weil der ist jetzt cool, der hat jetzt zwei Nachbarn gebracht und macht jetzt die Kühe doppelt so viel und macht halt wieder einen Teil mehr von die 140%. Wenn der jetzt sagt, der macht jetzt halt Milchziegen, wo man halt Milch gerade brauchen konnte oder irgendwas anderes, wo wir gerade Mangel haben, dann deuten alle mit dem Finger auf ihm. Murz, gesellschaftlicher, also sozialer Druck. Die Freien sagen alle, Alter, jetzt spinnt er.
Da haben wir wieder bei dem Problem, was der Papa gehabt hat.
Ja, total. Ja. Und wenn der jetzt sagt, er macht ein paar Milchkühe, ein paar Ziegen und ein paar Sau, ja, dann sagen sie, jetzt spinnt er komplett. Jetzt hätte er es endlich benannt gehabt und nur mehr Kühe. Jetzt ist er zukunftsfit, braucht er nur mehr einen neuen Stallbau für die Kühe. Und dann fängt er von jedem Träger Muster an, das machen sie fertig. Und wir lassen uns halt auch fertig machen. Und ich denke mir, das wird auch nur durch Vorleben gehen, das wird durch keine Beratung gehen. Und die Beratung, die trast nicht. Die Beratung, ich habe das jetzt gesehen bei einem Kollegen, der war wirklich sehr divers in seiner Vorstellung vom künftigen Betrieb bis hin zu einer Direktvermarktung und so. Der hat jetzt einen recht vielfältigen Betrieb und wollte das einfach arbeitswirtschaftlich verbessern, Stallbau und so weiter. Und dem hat die Beratung das komplett ausgerührt. Der ist jetzt 140%.
Das heißt, es gibt eine gewisse Tendenz von Systemen, glaube ich, gibt es fast überall, dass man beim Status quo verharrt. Und es ist immer am Anfang schwierig, für die so eine Gegenbewegung auszulösen. Jetzt bist du ja nicht leicht schmerzbefreit, würde ich das jetzt schon fast beschreiben, und durchaus talentiert, wenn es darum geht, in Social Media deine Meinung kundzutun. Und damit müssen wir jetzt ein
bisschen sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, ich habe versucht, das ja auch so zu machen. Du bist ja kein unbeschriebenes Blatt auf Plattformen wie TikTok und so weiter. Durchaus bekannt dafür, deine Meinung dort auch zu sagen. Ich kann jetzt mal exemplarisch, ich habe mir das aufgeschrieben, ich merke mir sowieso.
Die Kulikitaka Challenge.
Kulikitaka, danke, genau. Jetzt Challenge auf TikTok, wo du ja auf diesen komischen Trend, der da damals einmal da war, dass man Kühe quasi erschreckt, nach irgendeinem Lied oder so.
Indem man vor ihnen tanzt.
Indem man vor ihnen tanzt, kann man ja nachgoogeln, dass du da quasi auch der Meinung dazu sagst, was du davon hältst. Wie bist du auf das gekommen? Wie siehst du die Chancen von Öffentlichkeitsarbeit, so wie es das du betreibst, um zu zeigen, wie Bauern arbeiten, was das bedeutet, was man vielleicht beachten sollte? Und vor allem auch, wenn du das machst, wann halt so ein bisschen der Quertreiber bist, wann halt der Erste, der jetzt einmal ausschert aus einer Linie, ja? Wie du auch von deinem Vater schon erzählt hast, dann die Leute zeigen dann auf den Finger, auf die mit dem Finger, ja. Und was heißt das und was heißt das auch vor allem in deinem Umfeld? Ist das leicht? Geht das bei dir ganz gut oder ist das wirklich ist das was Schwieriges? Erzähl doch mal ein bisschen vielleicht von der Challenge und auch wie es dir dann auch gegangen ist und was das auch heißt.
Also leicht geht es jetzt dann, wenn es ein gut genug geht dafür, dass man sowas macht. Gut genug geht es einem dann dafür, wenn man, also in meinem Fall, wenn man die Ruhe hat oder wenn der Leidensdruck da ist. Leidensdruck heißt, dass einen einfach was wahnsinnig aufregt. Das kommt man dann als Wut bezeichnen. Ist auch damals, also hat schon früher angefangen mit der Wut, die mir unterstellt worden ist. Das ist, dann kann ich sowas machen. Dass ich jetzt informiere über, weiß ich nicht, Direktsaat im Ackerbau oder über, keine Ahnung, Geburtshilfe bei einer Kuh oder so, ja, das braucht jetzt keine große Überwindung oder so, aber dass ich jetzt wirklich ein Thema kritisch angehe, so wie es eben damals war, diese Challenge auf TikTok, da waren einfach ein paar Vorfälle und ich habe eben das ausgehört, dass das halt auf TikTok, von TikTok ausgeht. Das damals ja noch ziemlich unbekannt war. Ich meine, es hat natürlich auch den Bekanntheitsgrad dieser Challenge gewaltig gehoben. Kritiker haben sogar gesagt, das hat diesen Blödsinn sogar noch bekannter gemacht. Das war einfach da ist Fassel bei mir übergegangen. Und ich habe mir dann gedacht, okay, wie begegne ich dem? Na, wann dann auf TikTok? Ich war angemeldet auf TikTok, das ist schon lang eigentlich, fast von Anfang an, habe da aber nichts da. Und dann habe ich mir gedacht, wann dann muss ich es auf TikTok machen, wann dann muss das duschen und TikTok funktioniert so, du wirst einfach weggeswiped, wenn du nicht in den ersten Sekunden die Aufmerksamkeit hast. Deswegen war halt damals auch der Einstieg in dieses kurze Video.
Ach, das war nicht rein emotional, das war schon ein bisschen strategisch auch, oder wie, die Überlegung, da reinzugehen?
Ja, das war nur strategisch. Ist das jetzt schlimm, wenn ich das sage?
Nein, das war nur eine Frage. Aber ja.
Ich habe mich da schon bemüht, dass ich wütend bin. Wütend. Ja. Nein, sicher Emotion auch dazu, aber ich meine, da kann man sich ein bisschen einsteigen auch. Aber natürlich war das jetzt kein Zufallstreffer. Ich meine, ich habe nicht geglaubt, dass das so hoch geht. Es waren davor ja auch schon zwei Dinge, die ziemlich hochgegangen sind. Da hat es mit dem Till Schweiger mal was gegeben und mit dem Hans Söllner und dann davor das.
Aha.
Ja.
Aha.
Es ist bei TikTok so gewesen, dass das, wie ich gesehen habe, es geht durch die Decken, habe ich mir sofort gedacht, was tue ich jetzt? Ich habe auch da eine Bekannte, die da social media-mäßig vor allem rechtlich auch Firma ist, habe mit ihr mit zusammengeredet und habe dann einfach geschaut, wir dann, da haben ja, ich weiß nicht, wir haben in der Woche 5, 6 Fernsehteams da gehabt, Radiointerviews, an einem Tag haben wir 3 Fernsehdrehs gehabt. Von der Früh weg 3 Teams hintereinander gehabt. Die, sind, die haben sich die Klinken in den Tank gegeben. Es ist bis Amerika, Australien gegangen. Über Skype habe ich Interviews gegeben. Das war unglaublich, was da für mich einfach, wie ich gesehen habe, es geht durch die Decken und wie da am Samstagnachmittag die erste Zeitung angerufen hat. Ich habe das gar nicht gewusst, weil das hat da so viele Zugriffe gehabt. Über Instagram ist das gegangen damals. Habe ich mir gedacht, was bringe ich noch unter? Ich will nicht nur über Wut reden und das Schönste war ja gewesen für die depperten Medien, also für die für die Nicht-Qualitätsmedien, die sich auch gemeldet haben, war das Schönste gewesen, wenn ich gescheit ins Telefon reinfluch bei einem Telefoninterview. Was bringe ich noch unter? Und das ist sagenhaft gut gegangen. Das hätte ich nicht geglaubt. Es war ein Thema, dieses Kühe-Erschrecken ist ein Thema, das ist ja unumstritten. Da findest du fast keinen, der sagt, ja, das ist cool. Also das heißt, es war jetzt nicht schwierig, es war jetzt keine schwierige Baustelle, sondern es war leicht, dass man da, du kannst nichts falsch machen und dass man zusätzlich was unterbringt. Und das und auch dann die daraus noch darauf folgenden Interviews, da hat es ja dann teilweise 2 und 3 Folgegeschichten gegeben, bei ZDF zum Beispiel, bei RTL, bei Servus TV, da haben wir schon 4-mal jetzt was gemacht, glaube ich. Da ist was nachgekommen und da bringst du dann was unter. Da bringst du dann wirklich auch sachliche Geschichten unter und da ist auch dann, letzten Endes ist ja das Thema dann sofort von Landwirtschaftsministerium aufgegriffen worden und es hat dann coole Vorschläge gegeben auch in Richtung Almregeln, die halt zwängt waren in meinen Augen. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann ein Almgesetz, wo einfach die Sachen geregelt werden und wo vor allem Rechtssicherheit für die Leute rauskommt irgendwann einmal. Für die Touristen oder für die Wanderer auf der einen Seite und für die Bauern auf der anderen Seite. Da braucht man einfach Regeln in Zukunft. Und da habe ich viel untergebracht. Das, glaube ich, war jetzt nicht so schlecht. Und generell über die Landwirtschaft und über die Situation der Landwirtschaft.
Das heißt, du hast mit deinem dich eigentlich sehr drüber aufbuddeln über diese Kuligitaka-Challenge mit der Emotion die Brücke gebaut und dann alles andere untergebracht.
Ja, das ist in dem Fall wirklich gut gegangen. In Österreich ja relativ wenig, komischerweise, weil der ORF hat sich da eher zurückhaltend verhalten. Der ORF fragt immer gleich einmal in dem Ministerium, das für den jeweiligen interessanten Fall zuständig ist. Und so ist da angeblich halt, waren sie ein wenig auf der Bremsen. Der ORF wollte das eigentlich nicht so groß machen zuerst und hat aber dann nicht mehr rausgekommen. Und dann waren wir im ORF genauso. Und in Deutschland, es waren ja die ersten Kontakte waren nur in Deutschland eigentlich. Waren nur Deutsche, was weiß ich, RTL und bis in die Oliver Pocher Show. Der hat sich lustig gemacht drüber und seine Frau hat mich verteidigt. Ja, das war, weil sie ist eine Österreicherin, Kärntnerin, glaube ich. Und ja, es ist halt viel untergekommen und auch dann danach eben. Wann immer wieder, wenn irgendwas war, bin ich halt angerufen worden. Und das ist cool.
Aber was ich spannend finde jetzt, das war, weil sie jetzt sind wir ja beim Thema Kommunikation, wie kommuniziere ich landwirtschaftliche Inhalte. Das heißt, es war tatsächlich, wie es nach außen hin gut rüberkommen ist, kein impulsiver Wutausbruch, weil du zufällig dein TikTok-Account gehabt hast und ins Handy gewütet hast, wenn man so will, sondern das war ja durchaus überlegt. Das heißt, du hast dir da Gedanken dazu gemacht, hast ein Thema gehabt, das was dich gestört hat und hast dann quasi diesen Trigger gehabt, der halt in dem Fall wirklich viral gegangen ist. Das ist ja keine Garantie, dass man mit sowas immer so viel Leid erreicht. Und hast dann quasi im Fortlauf wirklich versucht, andere Themen, die halt auch wichtig sind, da in dem Thema unterzubringen. Ja, okay, das ist also sehr durchdacht und geplant und jetzt nicht unbedingt so, keine Empfehlung nach außen, so wenn es Sauersatz, liebe Kollegen oder so Standeskollegen, schreit es in der Telefon ein, das ist nicht der Zugang, den du da gewählt hast. Das schaut nur sehr so aus, ist aber sehr gut durchdacht.
Ja, und das war, es hat einmal vorher schon funktioniert.
Ja.
Beim Till Schweiger.
Was war da?
Und also beim Hans Söllner. Die haben unabgesprochen zeitgleich am selben Tag eine geschissene Meldung in Richtung Landwirtschaft abgesetzt.
Aha.
Wann war denn das? ist das jetzt, war das vergangenes Jahr?
Das war im letztes Februar, Jahr, oder?
Ja, im Februar. Im Februar 2020 hat der Til Schweiger gesagt, er hat mit seiner Tochter geredet, die Vegetarierin ist oder Veganerin ist. Und er ist halt jetzt klar geworden, dass halt das so nicht mehr weitergehen kann. Und er trinkt jetzt keine Milch mehr, weil die Kühe auch bei den Biobauern hängen 23 Stunden am Tag an der Milchmaschine und nur eine Leben Stunde lang. Nicht. Und so Blödsinn halt. Einfach uninformiert.
Also verallgemeinern die Aussage.
Ja.
Und unwissend und weil es der Promi dumm. Ist,
ja, genau.
Ist er es halt relativ groß geworden.
Macht es öfter, dass er solche Meldungen abgibt.
Hat er gestört? Und Söllner
ja, oder wir kennen noch dazu mittlerweile auch Leute, die ihn persönlich kennen. Und ja, reden wir nicht drüber. Ja. Hans Söllner hat auch eine ziemlich wütende Botschaft auf Instagram, glaube ich, gestellt.
Aha.
Das weiß ich gar nicht mehr genau, wo er halt Vollgas schimpft über die Bauern und halt einfach die Bauern.
Da haben, wird
generell, Söllner, ja, aber arg. Aber arg einfach über die Bauern herzogen hat und alle in einen Topf geschmissen hat.
Passt gar nicht so.
Ja, der war da ziemlich wütend. Warum, weiß ich nicht. Ist er wo angeschossen worden oder so. Aber das war halt einfach so damals. Und ich habe dann schon in mein Handy reingeredet und die zwei direkt angesprochen und die zwei aber, und das ist, glaube ich, das Wichtige, eingeladen am Betrieb. Ich habe ihnen gesagt, dass das halt ein Blödsinn ist und was leicht los ist mit ihnen und dass sie einfach Rufmord an der ganzen Landwirtschaft machen mit solchen pauschalen, blöden Aussagen. Und habe aber dann eben gesagt, kommt und schaut euch das an, sitzen wir sie zusammen. Vom Til Schweiger ist nie was gekommen.
Ja.
Es haben dann immer wieder Bauern Postings gemacht und den Til Schweiger markiert.
Ja.
Ich weiß aber nicht,
ob, reagiert
ob da was angekommen ist bei ihm, weiß ich nicht. Obwohl es ist damals schon, es ist in kürzester Zeit über 100.000 Klicks gewesen damals. Der Söllner hat sich per E-Mail gemeldet und hat gesagt, sitzen wir sie im Frühling mal zusammen, kommt einmal. Und dann kam Corona und der Söllner ist nicht gekommen.
Aber Hans, das ist nur aufgeschoben, gell?
Wenn das hier nein, richtig es hat dann so hin und her geschreibert, auch noch gegeben kurz. Lustig war ja, dass zwei Monate davor ich bei einem Söllner-Konzert gewesen bin, das ich von meinen Kindern zu Weihnachten gekriegt habe.
Schau.
Also ein Fan eigentlich.
Ja. Sicher, zumindest einmal gewesen, ich meine.
Ja,
Söllner haben wir auf jeden Fall sehr gern angehört und auch das Konzert war cool. Und da hat er halt einfach gescheit, er mag die Bauern nicht. Also beim Konzert auch, er mag die Bauern nicht, aber ich glaube, ihm ist nicht klar, dass nicht alle Bauern so sind, als wie die Bauern, die er nicht mag.
Ja, er soll kommen, durchs Reden kommen die Leute.
Das war das Motto. Wollte ich gerade sagen, ja.
Scheiße, entschuldige. Aber was mir jetzt in dem Kontext...
die Einladung steht ja noch.
Ja. Die Einladung steht.
Jederzeit.
Aufgehoben ist nicht aufgeschoben. aufgeschoben ist nicht aufgehoben, so
heißt es. Richtig, Herr Geiger. Immer
verwirrt im Hirn. Was jetzt aber in dem Zusammenhang mich wirklich interessiert und sicher kein ganz so einfaches Thema ist, ist, du gehst in die Öffentlichkeit mit diesen Sachen. Ja? Du zeigst, du bekennst Kante, beziehst dich für etwas oder auch gegen etwas. Das führt ja nicht jetzt nur zu wohlwollenden, super, danke, danke für deine Arbeit, dass du so mutig bist, das führt ja auch zu Kritik. Ja? Öffentliche Kritik über Social Media, also in Form von Kommentaren, was weiß ich was, Kritik dort, aber sicher doch auch der Vater, wie damals auch schon beim Vater, in deinem Umfeld. Wie reagiert das Umfeld auf solche Sachen? Muss man das davor schützen? Erzähl da ein bisschen was, was das auch heißt, wenn man dann wirklich eine Person der Öffentlichkeit zumindest vorübergehend ist.
Also die Kommentare, die irgendwie blöd sind oder so auf Facebook und Instagram, die sind jetzt nicht bei mir. Also ich habe noch nie einen Shitstorm gehabt.
Hast du bekommen?
Ich bringe das einfach nicht zusammen. Also ich kann da auch teilweise sehr direkt Dinge ansprechen oder herzagen und habe einen Shitstorm noch nicht zusammengebracht. Wahrscheinlich einfach, weil ich zu wenig Reichweite habe und deswegen nicht interessant bin. Oder sie haben mich einfach noch nicht entdeckt oder ich müsste dann an Martin Balluch und so weiter öfter direkt markieren, dass sie auf mich aufmerksam werden. Aber ich habe das noch nicht gehabt, dass der VGT sich bei mir einhakt oder irgendein anderes konzertiertes Shitstorm-Ding von irgendwoher auf mich zugekommen ist. Ich habe persönliche Kontaktaufnahmen gehabt, die ich immer eigentlich gut lösen habe können. Und wenn wer wirklich einfach mir geschissen kommt, dann habe ich in der Regel geschaut, wenn ich mich ausgesehen habe, dass das jetzt zeitmäßig bei mir geht und dass das auch ein echter Account ist und nicht irgendein so ein Fake-Gaudi, wo ich sowieso keine Chance habe, dass ich den Privatnachricht schreibe, mit meiner Telefonnummer sofort in der ersten Nachricht dazu, rufe mich an. Und dann ist entweder eine Ruhe oder er ruft die wirklich an und beides geht gut aus.
Das ist eine Strategie.
Wenn ich dem die Telefonnummer schreibe und sage, ruf mich an, dann postet der nichts mehr. Dann ist vorbei mit den blöden Kommentaren.
Wie oft wird dann angerufen?
Doch hin und wieder. Und das sind manchmal lange Gespräche. Ich habe erst das erste Mal wirklich auf Granit gebissen bei einer Dame, die hat mich jetzt direkt kontaktiert, nicht ich sie. Und da habe ich mir wirklich gedacht, also das ist für mich aussichtslos. Also die hat alles verteidigt, alles bis hin zu Wahlbetrug gut geheißen in einer politischen Diskussion dann, und das ist eh cool, wenn die Wirtschaft die Politik kauft und das alles verteidigt, weil okay, die Wirtschaft hat ja was davon und geht es der Wirtschaft gut, geht es an allen gut und bla bla bla. Noch nicht, wir sind nach wie vor in Kontakt. Ich hebe nicht immer ab, wenn es anruft. Aber ja. Ja, es gibt ja oft Diskussionen und Leute, wo man sich wirklich fragt, wie gibt es das? Und jetzt weiß ich, warum es das gibt. Die Leute gibt es eben wirklich und mit der komme ich nicht zusammen, werde ich auch nicht zusammenkommen, fürchte ich. Aber ich rede nach wie vor mit ihr. Ich rede mit jedem. Das ist das Wichtigste, dass ich das probiere, dass ich mit jedem rede. Und jetzt direkt auf uns, jetzt im physischen Kontakt, haben wir nach dem ersten Video, was ich eigentlich wirklich gemacht habe, wo ich kritisch mich geäußert habe, war das Würfelspiel-Video, ich nenne es jetzt so. Da habe ich unter dem Bild, unter dem du jetzt sitzt, wo das Frankenburger Würfelspiel drauf ist, ein Video gemacht, wo ich letzten Endes unsere Standesvertretung und den Bauernbund gefragt habe, ob sie uns noch haben wollen, uns Bauern, weil wenn sie uns nicht mehr haben wollen, was für mich so den Anschein gehabt hat, damals vor 2 Jahren war das, glaube ich. Oder ist das schon länger aus? 2 Jahre. Schätze ich. Dann sollen sie es uns sagen, wenn sie uns nicht mehr haben wollen.
Foto machen wir von dem Büdel, ne?
Ja.
Habe ich schon.
Das ist sehr gut, ja, bei uns nicht so weit weg. Einfach ein Höhepunkt oder der tragische Endpunkt der Bauernkriege gewesen, wo einfach die Bauernvertreter in eine Falle gelockt worden sind von der Herrschaft und immer 2 und 2 gegeneinander würfeln haben müssen und dann der Verlierer jeweils aufgehängt worden ist. Und das ist auf dem Bild dargestellt und ich habe bewusst das Video damals unter dem Bild gemacht, bewusst damals auch auf das Bild angespielt und das war eigentlich das erste Video, was so wirklich weit auseinandergegangen ist und daraufhin haben wir momentan einmal einen totalen Einbruch in der Direktvermarktung gehabt. Meine Frau hat gesagt, na super, das haben wir jetzt davon, von dem Scheiß, den du da machst. Und dann hat sich das relativ schnell gedreht. Es haben uns die Leute direkt angeredet drauf und haben gesagt, hey, das war klasse, das war super, dass du da was sagen drauf hast. Es hat dann hier und da hat man gehört, dass wer gesagt hat zu dem anderen, was der hat mich angeredet und kritisiert, dass ich zu denen einkaufen gehe. Und das hat sich umgedreht und ihr habt es heute gesehen, glaube ich, es gibt keinen, der irgendwie vorbeifährt und nicht von aller Weiden freundlich grüßt. Und ich glaube, dass uns die meisten Leute schätzen und das schätzen, was wir machen und auch schätzen, dass wir das herzogen und auch schätzen, dass wir den Mund aufmachen, wenn uns was nicht passt. Ja. Viele Kollegen, immer mehr Kollegen, die das auch mittlerweile artikulieren und uns auch das sagen. Und eine ganz kleine Handvoll, die halt einfach, ja, ich sage jetzt einmal, einer Welt bedroht sehen durch die Kritik, die ich übe und ein paar Kollegen und wo sie halt einfach in Hass und ständige Vernaderung bei sämtlichen Behörden, die an Kritik, die an kontrollieren können, endet, bis hin zu Nägel unter die Reifen, angerissene Dieselleitung beim Traktor,
ja, aber jetzt Dutzende einmal
Male offene Weidezäune und so weiter.
Das macht ja was mit dir. Was hast du für einen Ansporn, oder was ist der Grund, dass du trotzdem weitermachst, weil das ist ja kein Lerchelschuss, das tut ja was mit an, solche Sachen.
Reichweite schützt vor Übergriffen, habe ich schon öfter gesagt.
Mhm. Flucht nach vorne.
Wenn ich, ja genau, wenn ich jetzt aufhöre, dass ich diese Dinge sage, die ich sage, dann schätze ich mal, wird der Zug zugemacht und Knüppel drauf. Mhm. Mhm. Es ist jetzt weniger geworden, deutlich weniger geworden. Erstens, weil diese Leute, die das halt machen oder die dazu anstiften, zunehmend ihre Folger oder die Leute, die ihnen halt glauben, verlieren, weil die Leute halt gesehen haben, wir haben heute ein gutes Beispiel gehabt dafür, schon mit einer Bekanntschaft, die einfach jetzt erzählen, okay, der Georg, das ist doch nicht so deppert, was der sagt, und das passt, wenn der den Mund aufmacht, und ich lasse mich nicht mehr von den anderen da oder gegen ihn aufhetzen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie einfach Angst, dass es, wenn irgendwas publik wird, dass ich das eben auch dann sofort öffentlich mache. Mhm. Und okay. Die Polizei weiß, die Zuständige weiß, was bei uns gespielt wird. Wenn bei uns der Weidezaun offen ist, wissen die sofort, was Sache ist. Mhm. Die wissen das, dass das bei uns gemacht wird. Wir haben Kameras hängen und das schreckt auch an und so weiter.
Also man lernt damit umzugehen. Jetzt möchte ich die Frage so formulieren. Ihr oder du seid ja damals da eingestiegen, vielleicht, weiß ich nicht, wann das jetzt einer machen möchte und sagt, ich möchte mich jetzt und meinen Betrieb öffnen, ich möchte auf Social Media ein bisschen aktiver werden. Ich habe schon viele Erfahrungen gemacht, du hast das Gesicht nach außen, ich als Familie. Was würdest du jetzt so einem Bauern oder einer Bauernfamilie oder einem Betrieb empfehlen? Wie geht es an? Soll ich mich da vorher erst einmal ein bisschen drauf einstimmen, was da jetzt kommen könnte? Soll ich das irgendwie ansprechen? Tut man das einfach und schaut, was passiert? Oder was würdest du jetzt mit all den Erfahrungen, die du bis jetzt gemacht hast, sagen, so würde ich es euch empfehlen oder die Tipps würde ich euch geben, passt so drauf oder schaut auf das, wenn ihr diesen Weg wählt?
Puh.
Danke.
Muss dann Bianca auch noch was sagen dazu. Na, ich sage einmal, also ich glaube, man muss einfach einmal zuerst abtesten mit harmlosen Geschichten, ob an das liegt. Mhm. Bevor man sich wirklich auf ein dünnes Eis begibt und sozusagen was laut kritisiert oder gar, wenn, ja, sozusagen ja quasi angreift. Weil wenn ich wen kritisiere, ist ja das schon ein Angriff. Man muss sich sicher fühlen. Und es ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man ein paar Leute hat, denen man 100% vertrauen kann, die man zu allem fragen kann, denen man ein Video schicken kann. Mhm. Schau dir das an. Habe ich da eh nicht einen Scheiß gesagt. Fakten möglichst immer doppelt überprüfen, ob das wirklich alles stimmt. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du irgendeine Aussage machst mit irgendwelchen Zahlen, die halt hinten vorne nicht stimmen.
Was du irgendwo nachredst und dann draufkommst, dass das ein Blödsinn war. Mhm. Oder so.
Mhm. Ja, wirf wem was vor und das war gelogen. Es ist ein Scheiß. Ja. Das kann das Knack für immer brechen. Und es muss dir gut gehen dabei und noch viel wichtiger, es muss auch der Familie gut gehen dabei. Mhm. Also, dass du da jetzt nur mehr in dein Handy reinarbeitest und der Rest ist unwichtig und daneben geht alles drunter und drüber und das steht nicht dafür. Daran, oder ich habe einen Kollegen, der sagt, wenn da von mir ein paar Tage nichts kommt, dann schreibt er mir oder ruft mich an und sagt, ist eh alles in Ordnung? Sage ich, warum? Naja, du hast schon länger nichts postet. Mhm. Also ich mache es auch nur, wenn es leicht geht und wenn es...
Also nicht zwingen dazu.
Geht. Nicht zwingen dazu. Und dann gibt es auf meinem Handy gibt's tolle Videos, die gewesen sind, vor 2 Monaten, wie es eiskalt war, da hat es nicht gepasst, ich habe es nicht veröffentlicht, okay, wird irgendwann gelöscht, ist halt nicht gegangen, hat nicht gepasst. Mhm. Nicht zwingen. Bianca.
ja, ich bin ganz bei dir grundsätzlich. Ich finde, wenn man jetzt über Bäuerinnen und Bauern spricht, die vielleicht auf Social Media oder wie auch anders aktiv werden und kommunizieren, fängt es irgendwie für mich noch einen Schritt vorher an, nämlich einfach dort herzuzeigen, was man tut. Vielleicht gar nicht zu kritisieren, einfach herzuzeigen, was man macht, sich für das nicht zu schämen, das, wenn man es gern macht, herzuzeigen, einfach so, wie man ist, mit allem, was dazugehört, guten wie schlechten. Und grundsätzlich einfach einmal tut und das ausprobiert und auch schaut, was taugt einem. Es ist auch Social Media nicht für jeden. Wenn ihr sagt, das ist einfach überhaupt nicht meins, das ist kein Problem, dann nicht. Aber wenn man vielleicht sich schon ein bisschen daran annähert und glaubt, irgendein Kanal taugt einem und da was machen will, ist meine Idee davon einfach herzeigen, wie es ist. Nichts verstecken und die Dinge aber zu erklären. Und auch mal zu sagen, boah, heute um 6 aufstehen und ein totes Kalb im Stall ist einfach nur Arsch. Mhm. Und dann erklären, warum es so ist. Und auch dazu zu sagen, wie es einem geht damit, weil das ist das, was die Leute interessiert. Mhm. Und ja, das mit dem Sparing-Partner quasi, wo man sagt, das schickt mir ein paar Leute, da kann ich dir nur recht geben, weil ich mach's, wenn sie es genauso. Und weil manchmal kannst du dich nicht selber reflektieren und da passt es einfach, wenn es von außen kommt.
Ich glaube, es ist gut, wenn man Leute hat im Umfeld oder so, die dazu, wo man Vertrauen hat.
Ne? Die einen auch ehrlich sagen, du, das passt, das geht jetzt nicht aus.
Und ja, da ist wichtig, dass das nicht die eigene Familie ist.
Ja.
Die kann das nicht objektiv.
Ja, oder Leute, die Erfahrungen damit haben, ja, fragt. Ja, oder auch bei uns in die Kommentare vielleicht reinschreibt oder sonst irgendwas. Einfach, ich glaube, wir haben da auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, beziehungsweise kennen auch Leute, die da Erfahrung haben. Also man konnte da theoretisch auch an uns wenden und unsere Community. Ja.
Genau.
Jetzt habe ich in dem Kontext noch eine Frage da aufgeschrieben, und zwar, wenn man dann diese Reichweite mal hat, ja, und wir haben ja einen Social-Media-Kanal, Power to the People, ja, und jetzt bauen sie da eine Reichweite auf, und jetzt merkt man, okay, wenn ich da was poste, wenn ich da was tue, dann kommen die Leute, dann rennt der Hofladen, dann kriege ich eine Reichweite, ja. Wie geht man denn dann mit dem um? Weil du selber gesagt hast, wenn es mir nicht gut geht, dann will ich mal nichts posten. Jetzt sagt aber die ganze Zeit Social Media, also ich höre das immer wieder, du musst auf der Plattform so und so oft posten, du musst auf der Plattform so und so oft was machen, sonst verlierst du die Reichweite wieder. Ja? Hast du das selber mitgekriegt? Kannst du das bestätigen? Und läuft man da nicht irgendwann einmal in die Gefahr, dass sich das quasi umdreht? Am Anfang hast du gepostet und es war eine tolle Resonanz und irgendwann postest du nur noch für die Resonanz. Dass man da so ein bisschen in eine so Abhängigkeit gerät. Wie siehst du das?
Also ich bin einmal überhaupt kein Profi, was das Ganze anbelangt, wie man jetzt da das Ganze, was da im Hintergrund gerechnet wird bei Facebook und Instagram und so, da kenne ich mich nicht aus, da bin ich überhaupt nicht firm. Hm. Ich habe eine Betriebsseite auf Facebook und bin aber als Georg Doppler auf Facebook aktiv. Das heißt, ich habe Freunde auf Facebook. Mhm. Auf der Betriebsseite wird ganz wenig gemacht. Das hat sich so entwickelt, ist mir ein bisschen, wie soll ich denn sagen, ja, wenn ich das damals gewusst hätte, wo es einmal hingehen wird, hätte ich das anders aufgezogen. Ja, ist so. Mhm. Auf Instagram bin ich halt der Georg Doppler, da gibt es keine Betriebsseiten. Mit der TikTok-Challenge ist damals vor allem Instagram explodiert. Da waren es momentan um 1500 Follower mehr oder so und sind dann sofort wieder um 400-500 runtergefallen. Und jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo ich bin.
Wurscht.
Man schaut dann nicht ständig, okay?
Nein, ich weiß nicht, wurscht. 1800 irgendwas, glaube ich. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Bianca schaut. Da merke ich halt jetzt, das stagniert komplett. Mhm. Du machst ein cooles Posting, hast 20 mehr, machst ein Posting, wo du vielleicht...
2090.
Jetzt schau da. Das kennst du jetzt nicht sehen, aber jetzt hat er schon das gehabt. Ja, jetzt sind wieder...
Wenn ich es dir sage.
Ja, okay. Aber sag weiter.
Ja. Dann, wenn du jetzt nur Katzen und Hundebüdeln machst, wo die lieb irgendwo miteinander liegen, dann werden die Follower sofort mehr.
Ja.
Ist die Frage, ob das die Zielgruppe ist. Jetzt nichts gegen Katzenliebhaber. Ich habe Katzenliebhaber, die halt selber eine Katze haben, die interessiert einfach alles von der Landwirtschaft und ich bin voll happy und da sind auch von den allerersten und treuesten Follower, sind vielleicht durch das zu mir gekommen und lernen jetzt über die Landwirtschaft von mir vielleicht was ja eigentlich das Ziel ist, dass wir die Leute die Landwirtschaft näher bringen. Aber ich habe halt auch Leute, die halt geschwind auf das liebe Büdel aufspringen und dann kommt was von einer Totgeburt bei einer Kuh und dann hast du Follower weniger wieder. Mhm. Aber was spannend ist, die meisten Reaktionen und vor allem positiven Reaktionen hast du, wenn du herzeigst, was daneben geht.
Mhm. Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
Ehrlich, also Ehrlichkeit. das Faktor Ehrlichkeit, oder?
Ehrlichkeit wird doppelt und dreifach und x-fach belohnt. Mhm. Also wenn du nur immer herzagst mit, das ist jetzt ein Geschlechterding, das funktioniert bei Frauen irrsinnig gut, nur drei Filter und schön und cute und nice und auch bei den weiblichen, bei den Farmfluencer, bei den Bäuerinnen, die herzagen, was tun. Bei Frauen funktioniert das. Das sind in der Regel Selfies oder Selfies mit Tieren, Selfies mit Maschinen. Da kommen nicht recht viel Inhalte um, aber da explodieren die Follower, umso nicer halt die Bilder sind und die darf nicht herzagen, was daneben geht. Dann gibt es aber auch andere Frauen, die extrem super herzagen, wie es wirklich ist, total authentisch. Als Mann, glaube ich, wenn ich nur so liebe Bühlen herzage, ja, erreiche ich sicher nicht. Das ist die Frage, was will man erreichen? Will ich nur Reichweite? Das wissen die, glaube ich, wie es geht.
Hm. Ich glaube, das wissen wir alle.
Aber ich will ja was bewegen und das ist halt, ja, es ist ein gewisser Mix und
ja, ja, aber es wird zunehmend gekoppelt ja auch an deine Wahrnehmung als Betrieb, als Hof. Dann hat man ja kommerzielle, ihr müsst ja einfach was leben, ihr verkauft ja Produkte. Wird man da nicht dann irgendwie vorsichtig, dass man dann irgendwann sagt, okay, wenn ich jetzt zu kritisch wieder bin, dann verliere ich wieder 10% von die Follower. Das kommt man da nicht irgendwann einmal in diese Spirale dann rein? Oder
also, wie kommt man nicht rein? Ich kann mir das vorstellen, dass man da reinkommt, da komme ich überhaupt nicht rein. Was man vorsichtiger wird, ist, dass das stimmt, was man sagt. Also das ist natürlich in dem Moment, wo ich da auf einmal da über 1000 Follower und so, und da spekulierst zweimal, ob du was sagst oder nicht, weil du spekulierst, ob es eh stimmt. Mhm. Und dann nochmal, wenn du anrufst und nochmal googelst, stimmt das eh, stimmt die Zahl, stimmt das, was der, das, ist das Zitat wirklich von dem, was, auf das man sich jetzt da haut oder so.
Ja.
Das ist definitiv so, dass ich da schaue. Aber jetzt, dass ich was nicht sage, weil das Follower kostet, ja, gibt es wahrscheinlich auch irgendein ganz arges Bild jetzt von einer, weiß ich nicht, von einem Abort bei einer Kur, das was dann auch noch grauslich ausschaut, ja, das kann ich auch posten, aber da muss ich halt schauen, was fotografiere ich. Ich habe eine Totgeburt gepostet, da habe ich irrsinnig viele positive Sachen gehabt, das war ein abgestorbenes Kalb aufgrund von einer depperten Lage, die hätte es nicht kriegen können. Ja, aber, ich habe die Füße von dem Kalb fotografiert und die Geschichte dazu geschrieben, was gewesen ist. Man kann ja auch da, es gibt ja alle Möglichkeiten. Ich meine, wenn man anfängt, dann fängt man mit Fotos an, schreibt einen Text dazu. Und dann macht man mal ein Video von was und das Letzte ist dann, dass man sich selber filmt. Ich meine, das liegt nicht jedem, dass man sich selber filmt. Ich tue das auch nicht gern, dass ich mich dauernd selber da vor allem dann sehe.
Was zieht eigentlich besser, die Person Georg Doppel oder der Betrieb? Also weil du vorher gesagt hast, du hast die Seiten so aufgebaut, Betriebsseite, personenbezogene Seite. Du hast gesagt, du würdest es halt anders machen. Wie würdest du es denn machen und was werden da die Empfehlung?
Also ich glaube, geschickt war der Betrieb, die Betriebsseite, wo ich nur herzeige, was der Betrieb macht und maximal, was irgendwie Rahmenbedingungen sind, politische und so, von denen der Betrieb betroffen ist oder wo der Betrieb sozusagen vielleicht einen Ausweg sagt, solche Dinge. Und dann die Person mit einem eigenen Account, das man ja sowieso haben muss, zum Beispiel, also zumindest auf Facebook, wo man dann einfach kritischer sein kann, wo man auch vielleicht ein bisschen experimentieren kann, wo es nicht gleich so, so viel passiert, wenn man jetzt sich einmal auf ein neues Ding oder wenn wo schärfer äußert und so. Und die Person, die halt auch dann woanders kommentieren kann. Wobei das eine, und das ist vielleicht auch eine Empfehlung für Leute, die sich einfach furchtbar einsteigern auf Social Media und furchtbar viel bewegen wollen, kommentieren ist es alles nett, aber kommentieren bringt keine Veränderung. Kommentieren tust du bei wem anderen, bei dem seiner Meinung.
Du reagierst auf eine Meinung.
Du reagierst auf was und es ist nicht 100-mal gescheiter. Du machst im direktesten Weg vielleicht sogar einen Screenshot und einen eigenen Beitrag draus oder du machst halt einfach dein eigenes Ding, wo du auch zu dem Thema Stellung beziehst, aber anders und vielleicht sogar den zitierst, der da nicht passt hat. Aber diese Kommentarschlachten, ich lese auch keine eigenen Kommentare, also das gebe ich mir einfach nicht.
Ich muss auch ehrlich sagen, da ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in der Landwirtschaft der Hund begraben, dass wir, weil die Landwirtschaft sehr lange nicht kommunizieren musste, was die Kommunikation angeht, sehr oft in der Defensive sind und da schwierig rauskommen. Und das Einzige aus meinen Augen, wo man was weiterbringt, ist, wenn man aktiv auf die Leute zugeht und dabei ehrlich ist und gut recherchierte Fakten hat.
Ja, und das, was wir herzeigen können von den Betrieben, wir können so stolz sein auf das, was wir machen. Wir können das wirklich mit einem Selbstbewusstsein herzeigen. Ich meine, es gibt manchmal so Versuche, wo einer schon mit einem ganz schlechten Gewissen reingeht und sagt, ja, ich weiß eh, jetzt wird wieder das und das kritisiert werden, aber ich habe jetzt das und das da am Feld gemacht oder so. Ich meine, so brauche ich nicht anfangen. Dann zeige ich es nicht her, wenn ich selber Bauchweh habe dabei. Aber wenn ich das gescheit geil finde, was ich da gerade probiert habe, das erste Mal, und wenn das wirklich funktioniert hat, dann zeige ich das auch her mit diesem Gefühl.
Ein Satz, den ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe und auch hören sagen, ist, ich tät ja gern was sagen, aber ich kann nicht. So dass man sich dann nichts sagen traut. Ja. Kennst du diesen Satz?
Und ich kann nicht, weil ich Angst habe vor Konsequenzen, oder ich kann nicht, weil mir das nicht liegt.
Nein, das Ersteres. Eher das, ich tät ja gern was sagen, aber ich traue mich nicht. Ja. Ich habe das jetzt schon öfter mal gehört, also ich habe das Gefühl, es hätten viel was zu sagen oder es hätten viel eine Meinung, dann's dann aber nicht, weil es halt, was weiß ich, haben sie Angst vor reale Konsequenzen, glauben sie nur, dass was passieren darf, haben sie Angst vor diesem Schritt.
Soziale Konsequenzen.
Hauptsächlich wahrscheinlich soziale Konsequenzen, ja. Angst vor Abnehmer.
Die Paradekonsequenz beim 0815-Bauern ist die Armerkontrolle. Vor der fürchtet man sie und es gibt zwar offiziell überhaupt keinen Zusammenhang mit irgendeiner Meldung bei der AMA, aber Fakt ist, es gibt die Möglichkeit, dass ich halt, wenn mein Nachbar mich nervt, dass ich den bei der AMA melde, wegen irgendwas, keine Ahnung, und die AMA muss diesen Meldungen, zumindest war das früher so, ob das noch so ist, weiß ich nicht, auch nachgehen. Die Angst ist auf jeden Fall da. Ich kann nur sagen, wie es bei uns am Betrieb ist, wir haben die unmöglichsten Kontrollen schon gehabt, also wirklich, ja, wo einer das Pickel von der geeichten Waage überprüft hat, völlig zufällig, überhaupt nicht im Zusammenhang mit einem Video von mir damals. Unmittelbar vor Weihnachten, 3 Tage vor Weihnachten, ja, die Waage hat passt. Er war bitter enttäuscht, weil er hat wirklich da Hoffnung gehabt, dass er da einen guten Hinweis gekriegt hat. Ja. Und er ist dann bei der Tier ausgegangen und hat beim Ausgehen schon angekündigt, der Kollege wird demnächst kommen und wird dann überprüfen, ob unsere Sackeln eh alle vom Gewicht her passen. Und dann sage ich, können wir das nicht gleich jetzt machen? Nein, das macht der Kollege, da ist der Kollege spezialisiert, ich bin nur für die Eichung von den Wagen zuständig. Er war bis jetzt noch nicht da, der Typ, aber ich sage nur, hey, so gut geht es uns, dass wirklich da ein zweiter Spezialist kommen muss, dass er meine Backeln noch weg. Das kann nicht der machen, der die Waage, das Pickel auf der Waage kontrolliert. Man wird ruhiger mit jeder Kontrolle, man wird besser vorbereitet mit jeder Kontrolle. Ich bin sicher, oder unser Betrieb ist sicher einer der Betriebe im Bezirk oder womöglich im Land, der am besten kontrolliert ist von der AMA. Mit jeder Kontrolle wirst du routinierter. Es hat nie was Gräbers gegeben bei uns, Gott sei Dank.
Und dann passiert auch nichts.
Dann passiert auch nichts, dann gibt es auch die Konsequenzen nicht. Und das sind auch nur Leute, die da halt, in der Regel sind die geschickt werden, ich sage, ich unterstütze das jetzt einfach, die geschickt werden zu einer Kontrolle, dass die geschickt werden, oder manchmal, ja, sind die ja auch nur Ausführende und haben ja keine Freude damit, wenn sie dir eine reinhauen können da. Und wenn ich da dabei bin und wenn ich sage, so wie ich in den Wald reinschreie, kommt es zurück, wenn ich mit dem normal umgehe, geht der normal mit mir um. Wir haben diese Kontrollen, die richtig geschissen verlaufen, ganz am Anfang gehabt, aber seitdem nie wieder.
Aber aus die lernt man auch, ne?
Man lernt aus die und du hast auch dann einmal einen Kontrolleur da sitzen, der halt dann sagt, nach 2 Stunden Zählen anschauen, kommt man dann ein wenig ins Quatschen und dann sagt er, hey, was das Video damals, das habe ich cool gefunden.
Da kriegt man wieder Zuspruch. Das heißt, diese Angst vor der Kontrolle, was du halt sagst, nicht? Ob jetzt real oder nicht real, das ist einfach das, was am Angst macht, das ist halt da. Man spricht ja davon, dass wir teilweise die Gesetze, von denen wir glauben, dass wir haben die, tragen die halt in uns und die Angst davor ist meistens realer wie die eigentliche Bedrohung. Das heißt, habt keine Angst, macht euch eine Arbeit, ich sage jetzt, macht eure Arbeit gescheit, macht eine gescheite Dokumentation, es gibt Regeln und die muss man sich halt halten und dann braucht ihr euch nicht dafür fürchten, wann wer kommt zum Kontrollieren, oder?
Ja.
Aber da hätte ich jetzt die Frage, was sagst du jemandem, der sagt, ich tät so gern was sagen, und vielleicht auch Kritik äußern oder herzeigen, was ich mache, was auch immer, aber habe Angst vor den Konsequenzen in meinem sozialen Umfeld, dass ich vielleicht dann wie dein Vater damals, wie ihr umgestiegen seid, kritisiert wäre, angeflogen wäre, gemieden werde, weil wir sind alle soziale Wesen. Was sagst du jemandem, der vor diesen Dingen Angst hat?
Wenn er vor dem Angst hat, dann darf er es nicht machen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das sehr wohl am Anfang, dass wir gemieden worden sind, dass ich gemieden worden bin. So ein wenig die Angst, was tut er als nächstes? Mir wird immer vorgeworfen, ich bin nicht einschätzbar, ich bin nicht zuordnenbar. Weil ich muss mich positionieren. Positionieren tue ich mich eh, aber ich muss mich jetzt zu einer Richtung bekennen oder so, weil da gibt es ja das. Also positionieren ist auf jeden Fall gut, weil sonst wird man positioniert und das ist meistens blöder. Wenn man es nicht kann, wenn man das nicht schafft, glaube ich, ist es blöd. Wenn man den Rückhalt in der Familie hat, dann kann man das auf jeden Fall mal probieren. Und bei uns war es halt so, dass das relativ schnell von negativ auf positiv Draht hat, wo dann auf einmal Leute, zuerst kommen einmal die von, da ruft der einer an, von irgendwo, auf jeden Fall nicht aus dem eigenen Bundesland. Und auf einmal kommen die aus dem eigenen Ort. Und das ist schön, wenn echt dann auf einmal die aus dem eigenen Ort kommen und sagen, hey, das ist klasse, was du gesagt hast. Und so, ob die jetzt dann auch selber den Mund aufmachen auf Social Media, das ist jetzt einmal wieder ganz was anderes. Aber es ist ja schon mal cool, wenn er bei der nächsten Versammlung von der Ortsbauernschaft oder von einem Vortrag von der Landwirtschaftsministerin oder so vielleicht sich aufzeigen traut. Das ist das Coolste. Das ist das Wichtigste, sage ich. Und das ist auch das, warum ich immer schaue, wenn irgendwo so ein Vortrag, Veranstaltung, momentan gibt es nicht, aber wenn es gegeben hat, dass ich schau, dass ich, wer sitzt da noch drin, wer kommt da was sagen, dann rede ich mich mit dem vorher zusammen und dann sind zwei, drei Leute, die den Mund aufmachen und dann auf einmal sind es so viel, dass die Diskussion abbrochen werden muss. Wenn die zwei, drei am Anfang sich nicht melden, gibt es gar keine Diskussion. Das ist ja das Problem. Wir haben ja keine Diskussion mehr, es wird ja nichts mehr hinterfragt, es wird ja alles in vielen Bereichen.
Also ich habe mir jetzt drei Sachen aufgeschrieben, was man so quasi deine Tipps zusammenzufassen, um dann quasi zu unseren abschließenden Fragen zu kommen, weil mit dir könnte man jetzt nur 5 Stunden reden, vielleicht machen wir irgendwann mal einen Teil 2. Das eine sind, mach es wirklich erst dann, wenn du die persönlichen Ressourcen hast dafür. Also mach es nicht, wenn es dir schlecht geht und du gerade keinen Rückhalt hast oder sonst was nicht passt.
Oder keine Zeit.
Oder keine Zeit.
Und auch an den 1-2 Tagen danach keine Zeit hast.
Ja.
Also wenn ich weiß, morgen wird es stressig, darf ich heute nichts auslassen, wo ich morgen 30 Kommentare kriege.
Oder generell anfangen mit Social Media, wenn du gerade in einer Phase bist, wo du keine Ressourcen hast. Das andere ist, denk nach, bevor du was tust, also Planung und Strategie. Also erst überlegen und nicht wirklich aus der Emotion außer was machen, weil das kannst du dann nicht. Ja, also checken auch, Fakten checken etc. Und das andere ist, es wird nicht gleich super werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du ein bisschen Ausdauer hast, dass es irgendwann auf Akzeptanz und Resonanz stoßt, ist auch sehr hoch, oder?
Ja.
So.
Ich würde das zusammenfassen in, es passiert nichts Gutes, außer man tut es.
Genau.
Mein Lieblingsspruch.
Super. Super, wunderbar. Teil 3, oder?
Ja.
Wobei es eigentlich Teil 2 ist, weil 1 und 2 gibt es nicht, weil das ist immer irgendwie ein Talk. Also das haben wir auch wurscht. Teil 2. Was denn?
Ein Tag.
Ja.
Ja, hat jetzt negativ gelungen, aber.
Nein, das ist. Wir haben immer Biografie und dann den Fokus, aber das geht ja irgendwie überhaupt nicht aus. Das ist alles irgendwie ein Tag. Kriegt man nicht auseinander. Ist irgendwie verhagelt. Ne? Teil. Wurscht. Liebe Bianca, a.k.a. Melange in Gummistiefel, bitte um die erste Frage des zweiten
oder dritten Teils. Stopp.
Was jetzt?
Es war da nicht einmal was, dass man gefragt wird, was man noch sagen wollte oder noch nicht gesagt hat.
Alter, einmal mache ich das nicht und frage, das gibt es jetzt nicht.
Das war schon, oder?
Lieber Georg Doppler,
du bringst wirklich gerade den Willi innerlich um.
Wir haben jetzt viele Dinge geredet, aber geht da irgendwas noch ab, über das man
was du uns noch nicht schon immer geredet sagen hat. Wolltest?
Ja, lieber, sag.
Jetzt muss ich auch was sagen, oder?
Ja, das ist jetzt blöd.
Du musst jetzt, nein, du kannst jetzt sagen, wir haben alles geredet.
Wir haben nicht drüber geredet, oder wir haben heute vorher schon drüber geredet, dass es interessant ist, dass wir kein Kalbfleisch und kein Jungrinderfleisch verkaufen. Und Jungrindfleisch verkaufen, was ja in Österreich das Premium-Produkt ist, gerade im Bio-Bereich. Jungrind, ja, natürlich, hat angefangen, zurück zum Ursprung, hat es nachgemacht und so weiter. Da habe ich mir gedacht, da wirst du mich fragen dazu. Mhm. Da haben wir oft die Diskussion nämlich drüber, warum wären bei uns die Schweine öder, warum dann wir nur Kühe, also wir tun nur Kuhfleisch direkt vermarkten, keine Stiere, keine Ochsen, keine Jungrinder, keine Kälber. Mhm. Ja, einmal in erster Linie deswegen, weil wir es können, weil die Leute es kaufen bei uns, weil die Leute es suchen bei uns, weil die Leute echtes Rindfleisch wollen, weil die Qualität des Kuhfleisches bei unserer Rasse einfach gut ist, wenn die nötige Reifung vorher stattgefunden hat und das auch in Frankreich zum Beispiel, wo eben wirklich Feinschmecker daheim sind, das gefragteste Fleisch ist, also das Kuhfleisch, weil ein Stier isst der Franzose zum Beispiel gar nicht selber, den exportiert er an die Deutschen oder an die Italiener, sollen die das essen. Und was so bei mir so ein bisschen ein Anliegen ist, oder auch wenn, es kommen ja zu uns auch Schulklassen, es kommen zu uns Abendschüler, Exkursionen etc., da wird mir oft gefragt, na, was war gescheit und warum macht sie das so und so, und dann erkläre ich immer denen auch, dass ich das irgendwie arg finde, wenn man jetzt im Mutterkuhbetrieb das Viech, wenn es jetzt so richtig im Wachsen ist, als Milchmastkalbe zum Beispiel mit 4 Monaten schon ansticht. Mhm. Es ist eh klar, dass das einen hohen Kilopreis bringt und dass das eine Top-Qualität ist. Aber wenn man halt als geschlossener Betrieb, wie wir einer sind, wo wir wirklich ja die Tiere praktisch auch dann selber zum Erwachsenentier machen und nicht jetzt Kälber, also die Kälber bei uns auf die Welt kommen und dann auch zu, also groß werden, wo wir nicht Kälber zukaufen, wissen wir, was das heißt, bis ein Kälber auf der Welt ist, bis zuerst einmal die Kuh getragert worden ist, bis dass die dann das Kälber gekriegt hat, da nichts schiefgegangen ist, das Kälber dann die ersten paar Wochen überlebt hat, kein Grippe gekriegt hat, nicht krank geworden ist, dann auf einmal so richtig wegwächst und dann bringe ich es um. Und das haben wir eigentlich in der Ernährung überall. Ich meine, das mit dem Jungrind haben wir ja eigentlich als Spezifikum nur bei uns in Mitteleuropa. Das kennen sie aber woanders auf der Welt gar nicht in der Form, wie wir das haben. Weil die Feedlots in Amerika, das sind Viecher, die bei uns nicht einmal in einem Gütesiegel mit 18 Monaten reinpassen, weil die sind in der Regel öder wie 2 Jahre, diese Tiere. Wir essen eigentlich überall nur unreife Sachen, ob es jetzt die Babykarotten ist oder das Babyerbsal ist oder das Masthändl, was nur 8 Wochen alt ist und eigentlich nur piepst und noch nicht einmal gerade, oder das Schweindl, das was eigentlich nur ein halber Zfackerl ist. Das Jungrind und auch der Jungstier, der heißt ja auch Jungstier, der Stier, wenn du Stierfleisch kaufst, ist ein Jungstier. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, schade. Natürlich kann man der Überproduktion entgegenwirken, indem man die Viecher schon jünger schlacht und so. Ich habe nicht die Masse praktisch. Aber ich finde es schade, weil es hat ja eine Zeit gedauert, bis das überhaupt so weit geworden ist. Und es ist einfach die Qualität, die danach erst wirklich kommt, wenn was reif ist. Also das ist mittlerweile unsere Überzeugung und das ist auch das, wo unsere Kundschaft einfach drauf Wert legt, dass das Schwein nicht mit 7 Monaten angestochen wird, sondern dass das reifer ist.
Geht es da und um einen Geschmack?
Auch.
Auch, gell? Es, ja. geht um das eine, dass man quasi das ganze Leben vom Tier mit hat und damit mehr quasi Unmittelbarkeit für den gesamten Produktions- und Verwertungsprozess hat und da vielleicht dann auch anders drüber denkt, wie wenn man nur einen Teil aus dieser Kette rausmacht. Und das andere Thema, was jetzt auch immer, wo wir auch öfter wieder mal geredet haben, ist eben das Thema altes Fleisch, also nicht altes Fleisch,
ja, aber reifes
altes
Fleisch.
Altes Tier, ja. Alte Kuh etc., wo es darum geht, das schmeckt dann besser. Das heißt, je jünger das was ist, desto unausgeprägter ist ja der Geschmack eigentlich oder der Charakter des, ja. Oder was steckt da dahinter?
Ja, ich meine, das Junge ist doll sicherer zum Herrichten. Ja. Kochen können nicht mehr so viel Leute so gut wie früher, sage ich jetzt vorsichtig formuliert. Was aber ein kompletter Bullshit ist, ist, wenn ich ständig her, der Kunde wünscht es. Der Kunde hat überhaupt nicht die Möglichkeit, das Kuhfleisch zum Kosten, wenn er in Wien in der Stadt sitzt und in den Supermarkt einkaufen geht. Dieser Schaß mit alles so jung schon anstechen und so weiter, das wird die Leute einfach aufs Auge drücken. Die Alternative dazu kennen sie gar nicht, haben wir gar nicht die Möglichkeit dazu. Das kann ich schon immer hören. Und wenn ich dann auch noch höre, wie jetzt vor kurzem in einer Diskussion hat ein Vermarkter, gesagt, man schmeckt auch keinen Unterschied zwischen dem billigst, jung angestochenen und dem reifen, super gut gehaltenen, tierwohlmäßig optimal gehaltenen Fleisch. Also das ist definitiv nicht so. Wir sind mittlerweile halt auch haglich, weil wir halt in erster Linie von unseren eigenen Lebensmitteln uns ernähren, vor allem was Fleisch anbelangt. Wenn wir fort sind, essen wir fast kein Fleisch. Da sind wir wirklich ungute Gäste. Mhm. und wenn mir wer erklärt, das schmeckt man nicht, dann ist das einfach ein Schmoren.
Mhm. Ja, oder und es ist halt einfach Geschmackssache.
Ja, sicher, Geschmackssache ist auch, aber wenn halt, nein, das, ich muss jetzt wirklich aufpassen, aber wenn ich halt, es gibt bei Schwein, Geflügel und Rind, sage ich schon, da gibt es einfach einen Geschmack, der nicht gut ist, wenn die Haltung nicht passt hat. Mhm.
Und man schmeckt
da bin ich überzeugt Gefühl, so. Davon. Dann gibt es halt auch noch diesen, wie ausgeprägt ist der Rindfleischcharakter bei einer öden Kuh und diese Dinge.
Wir haben halt auch über Jahre und Jahrzehnte gelernt, wie halt das Fleisch, das wir kaufen, schmeckt. Und das sind eben oft sehr jung geschlachtete Tiere aus speziellen Haltungsformen. Und wir glauben halt, ja, genau.
Kommt Genetik, kommt
und
noch
wir
dazu.
Glauben halt auch, oder viele Leute glauben halt auch, okay, so hat der Händel ein Schweindel. Jungrind zu schmecken und alles andere ist anders und was löst anders in uns aus? Oh je.
Mengen wir nicht, ja.
Und vielleicht finden wir einen Weg.
Wir haben uns auch
sehr... Und zum Ethischen, nur weil ich nenne es jetzt ethisch, das Junge ist eigentlich schade und so. Da kommen wir jetzt in einen Bereich, wo der Astrid immer sagt, hör auf mit den Plätzchen, das kapiert keiner und ich probiere es jetzt trotzdem.
Okay.
Wir haben, erstens einmal haben wir viele Praktikanten am Betrieb, auch Veganerinnen, ja. Auch sonst mit Veganerinnen regelmäßig Kontakt und regelmäßig Diskussionen. Mhm. Und wenn heute bei mir wer ist und das Schweinerl am Arm hat und das Kaiwal streichelt und sagt, und das ist ein Wahnsinn und das kannst du nicht schlachten und das ist so grausam und das ist ein Wahnsinn, dann sage ich denen, wenn das nicht geschlachtet werden darf, darf es gar nicht geben. Und ich schaue, dass das Tier bei uns ein möglichst ein schönes Leben hat und halt auch vielleicht ein bisschen ein längeres Leben hat, dieses schöne Leben ein bisschen länger hat und dann geschlachtet wird und dann mache ich das auch mit einem guten Gewissen. Weil wenn niemand dieses Fleisch essen darf, dann darf es dieses schöne Leben nicht haben, das Kaiwal, weil dann darf es einfach nicht geben. Weil niemand macht aus Jux und Tollerei jetzt eine Mutterkuhherde. Außer irgendwo ein Spezialdings mit Landschaftspflege oder sonst irgendwas, was der Kuckuck. Mhm. Aber wenn halt wir die Tiere nicht essen, dann gibt es diese Tiere nicht. Also schauen wir, dass wir glückliche Tiere essen, möglichst viel, wenn wir möglichst viel anteilig, meine ich, nicht möglichst viel, wenn wir anteilig möglichst viel glückliche Tiere essen oder Tiere, die es halt möglichst gut geht, dann sind automatisch anteilig die anderen weniger. Und das hat jeder selber in der Hand und das ist mir einfach ein ganz wichtiges Anliegen, dass das die Leute kapieren, weil warum wird heute wer Vegetarier und Veganer ganz, ganz oft aus Bequemlichkeit? Aus Bequemlichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich mit Herkunft auseinanderzusetzen, sich mit überhaupt Haltungsformen auseinanderzusetzen. Das, wenn ich bei meinen Menschen geschaut habe, wie die im Gymnasium gewesen sind, da waren halt so und so viele Schulkolleginnen plötzlich vegan. Ja, warum? Na, weil das, da haben sie irgendwo was gesehen, ja, das hat es angeschreckt und na, dann tue ich das gar nicht mehr. Und dann haben wir auf einmal genau die dann danach auf einmal sagen, hey, weißt du, und ich esse wieder Fleisch, aber ich esse nur das für euch. Ich esse kein anderes mehr. Mhm. Weil da habe ich ein gutes Gefühl, weil da kann ich jederzeit nachschauen gehen und sehe, dem Fisch geht es gut und da habe ich ein gutes Gewissen dabei. Mhm. Also das ist was ich noch sagen wollte.
Ich glaube, das beantwortet ein bisschen meine Frage. Ich stelle sie trotzdem, weil
das ist eh schon wurscht. Ne? Das
was ich dich gerne fragen würde, ist, Georg, wenn du könntest, was würdest du an unserem Lebensmittelsystem, an unserem...
Also die Frage.
Ja, verändern.
Ja, cool.
Ich hätte mich eigentlich vorbereiten können, weil die Frage kommt immer.
Kommt immer, ja.
Richtig, mein Freund.
Aber du hörst unseren Podcast nicht scheinbar.
Ich höre ihn immer. Ich bin einer von den ganz Orgen, die sind einen durchhören manchmal sogar.
Das ist arg.
Was du gesagt hast, ganz Orge gibt es.
Ist die was wirklich, ja,
ja. Arg. Also in einem durch. Aber
also mit dem hättest du rechnen können.
Also mit dem hätte ich rechnen können, ich habe es eigentlich schon gesagt. Mhm. Wir lassen kein Klumpert mehr einer zu uns, was zu Umwelt-, Tierhaltungs- und Sozialstandards produziert wird, die bei uns undenkbar sind. Weil ich darf ja da träumen, oder?
Sicher.
Ja, das ist jetzt mein Traum. Das ist die Utopie. Mhm. Das darf man nicht mehr ändern, weil wenn wir das herinnen nicht mehr haben bei uns, dann haben wir auch die billige Konkurrenz nicht mehr, weil absurderweise ist es ja auch billiger, obwohl es weggeführt worden ist. Die billige Konkurrenz haben wir nicht mehr im Regal, dann ist das eigene was wert. Und wenn das eigene was wert ist, dann können auch die Bauern weiterleben, ohne dass drei Nachbarn zuerst fressen müssen. Und das zweite ist dieses Umsatzsteuerding, was ich jetzt nicht nur einmal, oder Mehrwertsteuerding,
das ergänzt sich, glaube ich, ganz
einfach
gut.
Kollateralschäden sogar kompensieren kann oder zumindest halt, ja, steuern kann mit der Steuer. Okay.
Na, Bianca, du musst zweit.
Ach so, Entschuldigung.
Jedes Mal wieder der gleiche.
Ich bin so böse. Nö. Ich vergesse immer jedes den Willi Mal anzumoderieren. Willi?
Ja, Bianca.
Echt? Möchtest du sehr gerne dem Georg unsere letzte Frage stellen?
Gerne, Bianca. Georg, was finde ich bei euch im Kühlschrank? Also im Kühlschrank, nicht im Kühlhaus.
Also du findest bei uns im Kühlwagen und im Kühlschrank ausschließlich eigene Fleischprodukte. Das heißt Wurst, die wir aus unserem Fleisch machen lassen, und Speck, den wir selber machen, und Fleisch. Mhm. Also das heißt Schwein, Huhn und Rind. Du findest viel Käse, den wir von einem Bio-Sennerei in Tirol und von einer Anführungszeichen konventionellen Sennerei in Vorarlberg kriegen, mhm, und auch weiterverkaufen im Hofladen. Du findest hin und wieder ein Red Bull,
mhm,
das ich überhaupt nicht mag, aber das meine Frau manchmal trinkt.
Ja.
Oder ich glaube, die Mädchen auch manchmal. Ja. Du findest ein Heinz Ketchup.
Aha.
Das ist nicht Bio.
Ich glaube, jetzt wird er wirklich alles auf, gell?
Butter und so weiter ist. Das ist alles, glaube ich, Bio, auch der Schlager was, glaube ich.
SC sagt mir es auch.
Das eigene Gemüse und von einer Bio-Bayerinner Gemüse. Und manchmal auch das Gemüse, das es im Supermarkt gibt. Da sind dann oft diese Dinge, was der, was ist einfach zum Kriegen.
Mhm.
Aber wir essen die eigenen Erdäpfel, das ist ja auch Gemüse. Eigene rote Rüben, eigenen Sellerie, eigene Karotten. Jetzt um die Jahreszeit halt. Und sonst halt das aus dem Garten und vom Acker. Weil wir ja Gemüse haben, wir haben eigentlich über den Ackerbau relativ wenig geredet. Aber alles, was am Acker wächst, bei uns, ja, essen wir auch selber.
Teil 2, Teil 3.
Ja, genau.
Irgendwie müssen wir es noch nachholen. Aber irgendwas fällt schon wieder, oder?
Es fällt immer viel.
Nein, vom Kühlschrank.
Das Bier.
Was ist Bier? Wo habt ihr denn das Bier?
Ich trinke kein Bier. Meine Frau auch nicht.
Ein Bauer, der kein
aber
Bier
trinkt, ist das schön.
Er trinkt kein Bier. Die Bombe platzt zum Schluss.
Kein Grund zur Endzeitstimmung. Bier ist im Kühlwagen und Bier ist im Keller. Und
ja, ich trinke
es ist genug da.
Und wir sind weg.
Okay, in dem Fall, magst du was ganz Gescheites sagen, so quasi die famous last words?
Ja, wenn ich grüßen lassen möchte, oder nicht?
Wenn nicht.
Sag einmal.
Du, ich lasse alle grüßen, die mich mögen und auch die mich nicht mögen.
Pfiat euch.
Pfiat euch.
Servus.